Herzlich willkommen zu Alarmstufe Beige, Folge 9. Ihr habt gemerkt, wir sind ausgesurst als eigenen Podcast. Was war das?
Es war 9.
Ach so, du hast dann 9 gezeigt. Gut. Wir sind jetzt als eigenständiger Podcast unterwegs und das ist schön, dass ihr uns alle gefolgt seid hier auf die neuen Kanäle und von 0 auf 66 in die Podcast-Charts. Das fand ich schon mal gestern so. Ja. Mittags um 2 habe ich mir da mal ein Bierchen aufgemacht.
Deswegen. Ja.
Das fand ich super. Vielen Dank dafür und gerne auch die iTunes 5 Sterne, von mir aus auch 4.
Nein, nichts mehr 5 Sterne.
5 Sterne Bewertungen hinterlassen, da freuen wir uns sehr. Hallo Paul.
Hallo Conny.
Hallo Mischa.
Hi Conny, hallo Paul.
Na?
Jetzt sind wir im Long Distance, Social Distance Studio.
Aber auch schön, oder?
Also. Ich finde, es hat so ein bisschen was vom letzten Abendmahl. Und das ist so wie so Paul im Mittel.
Wir sind deine Jünger, oder? Ja.
Nee, bitte nicht, ey.
Ich bin Maria Magdalena.
Dum. Aber das war nicht das Abendmahl.
Nee, das war nicht das Abendmahl.
Ich glaube, mit der Doku habe ich euch echt, das Hirn ausgelöscht ein bisschen. Tut mir leid.
Das ist nur noch Carmina Burana im Kopf, aber gut.
Ja, ein bisschen? Review, letzte Folge. Paul, möchtest du was zusammenfassen? Du hast ja uns alle ganz schön viele Sachen um die Ohren gehauen.
Ich habe euch ganz schön zugeschwallt, ja. Es war ein bisschen...
Aus deinem UFO.
Das musste halt einmal raus, ja. Das hat aber halt auch zeitlich gepasst wegen diesen News, die da halt gerade rauskam mit dem Film Close Encounters of the Fifth Kind.
Ja.
Ja, heute machen wir es ein bisschen entspannter wieder, ehrlich gesagt. Und wir müssen auf jeden Fall auch schauen, dass ich mal nicht so viel rede, sondern auch der Conny wieder mehr redet.
Du darfst reden, das ist alles geil.
Der Conny sitzt schon vorm Stapel Papier und hat mir hier vorher was hingelegt. Ich rechne mit dem Schlimmsten.
Du hast da geheime Dokumente.
Ja, geheime Dokumente, auf denen Entwurf steht. Weiß ja nicht, Draft, wenn ich sie lesen kann.
Ja, ich habe sie.
Na gut, mal schauen.
Ich habe die übersetzt, aber ich würde gerne mit was ganz anderem einsteigen und zwar, wir haben letzte Woche waren der Daniel und ich draußen und du warst ja auch draußen, weil die Starlink-Satelliten über das Rhein-Main-Gebiet gezogen sind.
Ja.
Wir haben sie tatsächlich gesehen und was ich ein bisschen strange fand, von vorne, also vorne weg waren da wie so ein Dreiecksformation.
Ja,
das sah aus wie ein UFO. Und ich so, ich denke, jetzt kommen sie. Und er so, ja, aber die Satelliten. Und ich hatte ja, es war wirklich wie so ein Dreieck. Und dann folgten irgendwie so 2 nebeneinander und dann ging es los, aufgeperlt an einer Kette. Ne? 50 Stück oder was habe ich aufgehört zu zählen.
Ja, ich glaube, es ging eine halbe Stunde ungefähr. Ne?
Ging richtig lang, sah abgefahren aus, aber wir saßen auch direkt drunter. Also ich glaube, wenn du das von weiter weg, ich sehe immer nur so Bilder, wie diese so aufgeperlte Kette irgendwo hängt im Himmel. Also wir waren direkt drunter, das war also schon, das heißt direkt drunter für mich optisch. Ne?
Die kommen ja noch ein paar Mal vorbei. Ne?
Ach, ja, gibt's eine Webseite, kannst du immer nachgucken, wo die gerade sinkt. Ich habe die Webseite aber jetzt nicht im Kopf, könnten wir verlinken, wenn ich mir merke, dass wir das verlinken wollen.
Wenn ich jetzt irgendeinen Kommentar gebe, der dich darauf aufmerksam
also
macht, dass die Links fehlen. Wir haben die Links nachgereicht. Ich habe es jetzt auch auf der Webseite hinterlegt.
Gut, aber das Problem war, auf YouTube konnte ich sie nicht hinterlegen. YouTube hat es nicht zugelassen.
Warum? Man so geheim war oder einfach
keine
Links?
Ob sie mit dem Buchtipp von Paul nicht zurechtkam. Ich weiß es nicht. Ich konnte es nicht machen. Es ging nicht. Und noch ein zweiter Fehler, der passiert ist, die Folgenbeschreibung kam nicht, sondern nur die Links. Ja, das habe ich auch korrigiert. Danke für die Hinweise.
Jetzt kann man richtig schön recherchieren. Ich bin begeistert, Conny. Also der macht sich wirklich Mühe, der Conny. Das finde ich hervorragend.
Naja gut, ich habe deine Links einfach kopiert und habe sie eingefügt. Also das war jetzt so viel Arbeit, war es nicht.
Ja, es waren ein paar Links, ne? Das war ja auch harter Stoff letzte Folge, glaube ich.
Aber das Buch, was du empfohlen hast, lieber Paul.
Hast du direkt bestellt?
Nein, dieses...
Nein. Warum nicht?
ESP?
Das ist ja ausverkauft.
Über elektronische Stabilität.
Und kriegst du irgendwie... Ja, bei Opel zum Beispiel. Das kriegst du nur bei Drittanbietern für richtig Asche. Also das ist richtig,
das
richtig teuer.
70 Euro oder sowas, wenn du das haben willst.
Ja, Conny, die Wahrheit gibt's nicht für Oma.
Nee, gibt's
aber
nicht.
Es gibt ganz tolle...
Außer bei Alarmstufe OB.
Es gibt aber tolle Webseiten, die dir das umsonst erklären.
Ja, ich meine prinzipiell... ist da ja auch, steht da eigentlich das drin, über was wir auch schon viel so geredet haben. Also, aber wer da halt mal richtig tief einsteigen will, der liest mal dieses Buch. Und wird damit nicht nur schlauer, was die UFOs angeht, sondern auch ein bisschen schlauer, was, wie das alles so insgesamt funktioniert und auch erfährst mehr über dich selbst, ja.
Ich habe mir.
Du erfährst dann, ich bin ein Typ, der 70 Euro für so ein Buch ausgibt.
Ja.
Das ist die wichtigste Info, die du mitnimmst dann.
Ich find's halt sau spannend. Ich habe mir auch diese, mir die App mal angeschaut von Dr. Stephen Greer.
Hast du dir die gekauft?
Nein, ich habe sie mir nicht gekauft, aber
ich hab sie.
Den Demo-Zeitraum ausgereizt.
Hat die,
nee. Es ist so, du kannst so, also du bist Apple, nee,
ich
oder?
Ich glaube, du musst gleich einmal hinlegen.
Also ich glaube, du kannst aber bei Android innerhalb von, ich glaube, 15 Minuten eine App wieder deinstallieren.
Das haben wir schon mal gemacht, weil sie nicht funktioniert hat, aber ich weiß nicht mehr, was das für eine war. Freund von mir und Hörer Sebastian hat es sich direkt nach der Dokumentation, nachdem er sie gesehen hat, gekauft. Ich weiß nicht, ob er schon irgendwie weggebeamt wurde oder
gab's Lebenszeichen seitdem her?
Ja, es ist schon angeklingelt worden.
Aber nachts im Habichtswald sitzt in Kassel und meditiert. Ich weiß es nicht. Könnt ihr uns mal mitteilen? Das fände ich ja, ganz klar. Spannend. Hast du, du hast mir ja geschrieben, als ich in, wir haben so eine, muss man den Zuschauern und Zuhörern erklären, wir haben so eine interne Arbeitsgruppe.
Geil.
Da habe ich ja auch mit dem den Satelliten gucken da was rein. Du warst ja auch draußen.
Ja, es war rein zufällig eigentlich, ne? So ein bisschen Sternenschnuppen.
Schlüssel vergessen, Tür zugeschmissen.
Der ursprüngliche Grund, warum ich draußen war, tatsächlich mal nicht Kontakte herzustellen, sondern es war Sternenschnuppenabend an dem Abend.
Ja, das war aber die Nacht
das
darauf nochmal.
Irgendwo in dem Wetter.com oder weiß ich nicht, wird der manchmal so empfohlen, ne? Geh heute, sieht doch mal mehr als sonst.
Wie heißt der Lenioidenschauer? Wie heißen die Dinge?
Meteoridenschauer.
Nee, es gibt so verschiedene Namen. Es gibt aber die Perseiden, Lenioiden. Das sind immer so bestimmte Gruppen, deren Bahn du immer kreuzt und die dann dafür sorgen, dass du an in einer gewissen Nacht extrem viel Sternschnuppen
siehst. Es gibt auch einen Kometen übrigens, ich glaube, der heißt JP67 oder so, der angeblich laut Schwurblern im Netz eine Frequenz ausstrahlt, welche wiederum
Alfs Radio angelassen
nicht oder was? nicht natürlich ist. Ja. Weil es gibt nämlich auch im Südpazifik einen speziellen Ort, wo es ganz besonders brummt.
Ja, ich weiß. Kann ich mir vorstellen, wo es brummt.
Da waren viele Dampfer unterwegs.
Und das ist angeblich sowas wie das Navigationssystem für Außerirdische, damit sie den Weg zur Erde
finden. Also der Komet, der strahlt.
Ey, aber
okay, also wenn ein Komet mal strahlt, Sterne strahlen doch normal, oder?
Aber zu Navigationssystem habe ich tatsächlich auch noch was auf Lager dann später. Aber das können wir dann noch besprechen, wenn wir den Film besprechen. Achso, das haben wir ja noch gar nicht erzählt.
Nee.
Wir haben ja, also der Conny wird gleich noch jede Menge Sachen erzählen. Und mein Plan war nämlich für heute, wir haben ja in der letzten Folge so oft drüber gesprochen, dass es doch mal, also dass es unglaublich viele Filme gibt, wo es auch um Aliens oder auch Serien, Star Trek und was es da alles noch gibt. Und
ich habe noch nie Star Wars gesehen.
Und wir haben ja gesagt, wir wollen mal eine Folge machen, wo wir über die Filme sprechen. Ich glaube, wir machen heute einfach mal einen Film. Probieren wir einfach mal aus.
Wir gucken immer mal wieder einen Film und dann reviewen wir den mal so kurz.
Ja, den Close Encounters of the Third Kind von Steven Spielberg.
Ja, zu Deutsch unheimliche Begegnung der dritten Art.
Den habe ich gesehen.
Kannst du auf Prime angucken. Kostet allerdings irgendwie 2,99 €.
Ist der nicht, ja? Ja, da haben wir ihn auch, glaube ich.
Nicht inklusive, aber ja, kann man mal investieren. Das ist ein Steven Spielberg-Film, ist nicht schlecht gemacht. Ist so ein typischer 80er-Film.
Den sein Haus habe ich mal gesehen, vom Highway Number One aus.
Steven Spielberg?
Aha.
Okay.
Bin ich also auch angeblich sagt das jemand, dass das dem sein Haus war. Ist ja egal. Ist jetzt abseits vom Thema.
Ja. Okay.
Naja, gut, der Steven Spielberg, der muss ja natürlich dann auch besprochen werden. Weil
aber in Malibu ist ja auch die Klinik für die Mischlinge, ne? Also das haben wir ja auch schon mal besprochen.
Ah ja, okay, Conny.
Der Facharzt für Aliens, der ist in Malibu.
Ja, du meinst, Steven Spielberg hatte für den Film irgendwie Hilfe oder was?
Ja,
wollen wir damit gleich einsteigen?
Ach so, oder?
Ja, genau, alles gut. Lass uns über
oder hast du News?
Ich hab nicht so wirklich News. Ich habe nur drei Geschichten vorbereitet, die ich gerne mit euch besprechen möchte. Und aber lass uns über die unheimliche Begegnung der dritten Art sprechen, weil das ist nämlich gut. Ich habe nämlich noch zwei Videos und Sounds, die ich euch gerne mal vorspielen
würde. Oh.
Hast du wieder irgendwo was Brummendes gehört irgendwo? Bei der Morgentoilette hat es gebrummt.
Am Flach- oder Tiefspüler ist die Frage.
Das war das Navigationssystem, sag ich dann.
Ja, lass filmen. So.
Okay, also unheimliche Begegnung der dritten Art von Steven Spielberg.
Genau, Hausaufgabe war ja Film angucken.
Ja, habe ich gemacht.
Und?
Ja gut, das ist ein Steven Spielberg-Film, kann man nichts gegen sagen. Handwerklich gut gemacht. Ist auch spannend aufgezogen. Ist jetzt natürlich die Frage, ist da was dran? Und auch das typische Henne-Ei-Problem, war vielleicht der Film zuerst da und dann die Theorien?
Ja, genau. Also, die Frage, wie du schon sagst, woher kriegen die Regisseure ihre Ideen für solche Weltraum- und Alien-Filme?
Von den Drehbuchautoren.
Ja, aber es gibt doch Hat das nicht Dr. Stephen Greer in dem Film erzählt, dass in dem Film ein Typ mitgewirkt hat von der NASA?
Gut, das sind so Filmen, Berater hast.
Nein,
ne?
Sag doch mal,
Dr. Paul. Dr. Alan Hynek.
Danke.
Von Project Blue Book.
Genau.
Ja. War also ein guter Bekannter oder auch Vermittler an Steven Spielberg. Wer ist jetzt nochmal Dr. Alan Hynek?
Mach weiter.
Ist, oder beziehungsweise was war nochmal Project Blue Book? Weißt du, hatten wir das schon mal besprochen?
Ja,
ich sag mir irgendwas.
Also wir hatten ja Project Paperclip. Das war das, wo die Wissenschaftler von Deutschland nach Amerika gebracht wurden, um Technologien jeglicher Art weiter zu vermitteln.
Ja.
Und Project Blue Book gibt's übrigens auch eine Serie jetzt mittlerweile, ich glaube aber nur in Amerika. Die heißt genauso wie das, ist aber eigentlich ursprünglich mal ein Programm gewesen von den Amis, die einfach, also militärisches Programm, die einfach jegliches Phänomen, was irgendwie mit Außerirdischen oder UFOs zu tun haben könnte, nachgeforscht wird. Mhm. Also ist irgendwo ein UFO gelandet oder ein Außerirdischer rumgelaufen, theoretisch. Dann sind Leute von diesem Project erstmal dahin, haben das alles mal so abgecheckt, was da so ist, und danach kam dann das Militär und hat aufgeräumt.
Das läuft, glaube ich, wirklich so wie bei Akte X. Du hast so ein paar Leute in deinem Beamtenapparat drin hocken, die du nie rauskündigen kannst, und dann suchst du für die irgendeine Stelle, wo sie möglichst wenig Schaden anrichten. So, ja, keine Ahnung, was machen wir mit dem Heinrich da? Was ist der Kerle, der ist jeden Tag, der kann nicht mehr ertragbar. Ja, was machen wir mit dem? Also, ja, pass mal auf, der soll sich da so ein kleines Team machen, und die ganze Spinne, die anrufen, der soll die da abklappern. So eine Abteilung ist es.
Also diese Beamtenverhältnisse kenne ich auch aus dem Lehrerberuf.
Ja. Das sind ja auch so die Sportreligionslehre.
Oh, Sportlehrer ist ja auch so ein Horrorberuf für mich. Das wäre meine absolute über Böcke springen lassen. Das ist auch sowas, was ich den Lehrern, das ist tatsächlich, also ich finde das wirklich erniedrigend, wenn kleine, dicke Kinder, so wie ich, über so einen scheiß Bock springen sollen, und das funktioniert nicht, und du bist die Lachnummer vor deinen 28 anderen, das rechne ich euch Lehrern an, das ist ganz, ganz assi, was ihr da macht. So, das musste auch mal gesagt werden.
Wenn du aber vorne an der Tafel stehst und deine Rechenaufgabe nicht lösen kannst, dann wirst du
ausgelacht. Kann ich auch nicht, war auch ich auch. Cool. Ich war scheiße im Handwerk, scheiße im Stricken,
musstest
scheiße im Sport.
Musstest du auch mal alleine vorsingen?
Nee.
Oh, hör mir auf. Oh,
du?
Hör
mir auf, ey. Aber das gibt's ja zum Glück auch nicht mehr.
Einmal machen gibt's nicht mehr, Gott sei Dank. Ich habe das damals
Das war auch die Hölle, ne? Ich meine, ich bin ja Musiklehrer hauptsächlich in der Grundschule, und das war halt schon auch, als ich noch in die Schule ging, musste dann halt irgendwann mal davor, und ja, das war pädagogisch, also sowas von.
Lehrer sind doch keine Pädagogen, höre ich immer.
Gut, das
so,
kommt auch.
Zurück zum Thema.
Zurück zum Film.
Ja, also wie gesagt, gab es also dieses Project Blue Book.
Ja.
Und der eine, der da mitgearbeitet hat, war unser Heinrich.
Ja.
Und der war wiederum gut befreundet mit Steven Spielberg. Und die Frage ist natürlich, wie viel ist da dran? Und inspiriert sich so jemand wie Steven Spielberg von so jemand, um dann letztendlich seinen Film zu machen? Und ja, für alle diejenigen, die den noch nicht geschaut haben, den Film, müsst ihr natürlich gucken oder mal den Trailer. Aber was, finde ich, sehr spannend ist, der geht ja los. Und er geht ja nicht so los, wie man denkt. Ne? So,
ich meine, man kann ja mal prinzipiell zusammenfassen, um was es geht.
Genau, ja.
Also ja. Es geht im Endeffekt um Kontaktaufnahme. Es ist im Endeffekt, ich sag mal, UFOs kommen auf die Erde, aber nicht so der typische Klischee Independence Day, also alles kaputt schießen. Es geht einfach, die werden gesichtet, und es gibt Leute, die das gesehen haben, denen wird nicht geglaubt, so in der Art. Und es gibt, man merkt halt, dass die Regierung das zwar öffentlich dementiert, aber intern natürlich trotzdem quasi forscht.
Ja, und normalerweise, wenn man an so einen Film denkt man ja, der geht halt so typischerweise los, ja, aber er ging, also als ich den das allererste Mal geschaut habe, ich war mega überrascht über die erste Szene, weil in dieser ersten Szene siehst du, dass die mitten in der Wüste sind, und dann kommt noch irgendwann das Militär angelatscht, und dann stehen einfach mitten in dieser Wüste 5 Flugzeuge, also so Propellermaschinen aus dem Zweiten Weltkrieg rum.
Ja,
denke mir so,
das ist im Endeffekt die Klammer um den Film dann, ja.
Was hat das überhaupt mit UFOs zu tun, ne? Ja. Also ich meine, und dann ist ja eigentlich interessant, weil also was so ein bisschen rübergebracht werden soll in dieser Szene ist, dass diese Flugzeuge quasi noch funktionstüchtig sind, als wären die gerade eben
erst. Er lässt sie auch gelandet, die notieren erst die Motoren.
Sprit ist noch drin, Nummern und so, und das ist ja alles irgendwie um 20 oder 30 Jahre verschoben. Also irgendwie.
Im Endeffekt entdecken die in der Wüste Flieger, die seit 30 Jahren verschollen sind. So Kriegspropellermaschinen.
Richtig, ja. Und auf einmal stehen die wieder da und sind funktionstüchtig und irgendwie nicht gerostet und was weiß ich. Ne? Und ich meine, was hat das mit Alientechnologie zu tun? Ne?
Aber die Leute sind weg, die
und die Leute fehlen, genau. Und dann, was ich auch irgendwie so ein bisschen, ich finde auch, der hat versucht, der Steven Spielberg so viel wie möglich reinzupacken. Ist dir das auch aufgefallen?
Ja, er hat halt, es sind sehr viele parallele Handlungsstränge, finde ich. Einmal das mit dem Jungen noch, ja, ne? Dann wie heißt der, mit Richard Dreyfuss halt auf jeden Fall. Wie heißt er denn in der,
ich weiß nicht, wie die Rolle heißt. Auf jeden Fall der Elektriker da.
Familienvater, ne? Genau. Der irgendwie, das habe ich auch nicht kapiert, nachts keine Karte lesen kann oder was?
Ja, es ist, also du merkst, dass dieser Film so ein bisschen zusammengeschustert ist und nach dieser Wüstenszene am Anfang kommt dann die zweite Szene und die spielt in so einem Radar Control Center Tower von Flugzeugen, wo es dann drum geht, dass...
Flugsicherung, das Wort haben wir schon mal gesucht heute.
Genau, ja. Flugsicherung, wo es dann drum geht, dass der eine Pilot irgendwie was sieht und da hast du ja auch einen Flug vor, heute dann noch darüber zu erzählen. Ja. Und am Ende dann aber auch nochmal so drauf hingewiesen wird, wieder, so wie in der Szene zuvor, ja, dass die Piloten sich nicht trauen, das als ein UFO zu melden, weil die Angst haben, quasi ihren Job zu verlieren, wenn die sowas machen.
Also der Pilot sagt, hier ist irgendwas über mir, das fliegt mit mir mit, guck mal auf dem Radar, dass wir nie kollidieren.
Gab es einen ganz spannenden Fall in Frankreich mit einer Air France-Maschine, die auf dem Weg war von Nizza nach London. In den, ich weiß gar nicht, so lange ist es noch nicht her. Ich habe das gestern in meinen selbstgemachten Hausaufgaben, UFOs über Europa, auf dem National Geographic, läuft das, war das kurz Thema. Ich glaube, es war in dieser Serie, oder war es Ancient Aliens?
Ich find's geil.
Mein Lieblingswort ist übrigens in dieser Serie, der Lieblingssatz, der irgendwie alle 5 Minuten fällt, die Anhänger der Präastronautik. Das finde ich ganz anstrengend. Das ist mir gestern das erste Mal so richtig aufgefallen.
Präastronautik.
Ja, ja, der geht. Erich von Däniken geht da ein Messer in der Hose auf.
Oh.
Auf jeden Fall fliegen die los und es klopft so an der Tür und der Zimmerservice ist da. Also sprich, der Steward bringt ein Käffchen nach vorne und der sieht in der Ferne, was denn das? Und da sagt der Pilot, keine Ahnung, geh ich im Verkehr, gucken wir mal, und war aber nix.
Dann muss der Steward reinkommen, um zu sehen, dass
ja, die haben auf Autopilot und haben wahrscheinlich irgendwie Bücher gelesen. Ich weiß ja, was macht man denn als Pilot? Du bist Pilot, was macht man denn, wenn man Autopilot fliegt?
Du musst vorne rausgucken, oder?
Du langweilst dich zu Tode.
Ja, also, ohne so, Scheiß. Also haben die irgendwas anderes gemacht, weiß ich nicht, WhatsApp gab's noch nicht, vielleicht mit ICQ irgendwas verschickt, so.
Oh, ICQ!
Oh! So, und dann sieht er auf jeden Fall in der Ferne einen Schatten. Und keiner weiß, was es ist, in der Nähe von Paris. Und es wird nach unten gefunkt und gefragt, ob da irgendwie Verkehr ist. Und der Pilot ging aber davon aus, wenn es Gegenverkehr ist, das passt so, die fliegen über uns drüber, alles gut. Und dann löst es sich aber nach 1-2 Minuten einfach auf. Und dieser Pilot hat jahrelang gar nichts gesagt, weil es gibt so einen Kodex unter Piloten, dass die, zumindest unter Air France-Piloten,
laut
AIA, also eigene Aussage, dass die... keine über UFOs nicht sprechen. Du musst theoretisch eine Meldung machen, schriftlich, alles pipapo. Dann kriegt er aber irgendwie in seiner Freizeit ein Schriftstück von Anhängern der Präastronautik in die Hände, wo genau über diesen Fall gesprochen wird und dass es andere Zeugen gibt davon. Und dann hat er angefangen und ausgepackt. Ganz
also ein Schatten, der dann weg ist.
Ja, und das Radar hatte tatsächlich, das militärische Radar hatte tatsächlich was auf dem Schirm. Ganz spannend, könnt ihr mal nachgoogeln. Air France, UFO.
Kennt ihr, wisst ihr, was Foo Fighters sind?
Ja, ist eine Band.
Ja, aber das ist benannt nach diesen, also ich glaube, diese sind auch im Endeffekt, war das eine Truppe, die irgendwie so Aliens abfangen sollte oder sowas?
Nee, also
war
eigentlich
sowas?
Foo Fighters ist,
das war irgendwas im Zweiten Weltkrieg.
Im Zweiten Weltkrieg passiert ist und es waren eben diese, also es gab ja diese, also früher hat man diese Nachtfluggeschwader, ne, eben diese Propellermaschinen, ne, und zwischen Frankreich und Deutschland damals ganz viel unterwegs, 45 rum, und die haben diese Lichtphänomene, ja, diese Lichtbällchen, die man ja eigentlich jetzt schon in verschiedensten Formen in den letzten Folgen besprochen hat und so weiter und so fort, gesehen Und ja, die nannten die, also die waren bekannt. Also diese Bällchen, wo ich jetzt natürlich sagen könnte, okay, vielleicht haben uns da die Aliens beim Zweiten Weltkrieg so ein bisschen beobachtet und vielleicht auch das ein oder andere interveniert, was ja vielleicht dann passen würde zu diesem Film, also Anfangsszene von diesem Film, wo diese Flugzeuge dann später irgendwann mal in der Wüste auftauchen und die Piloten ja dann letztendlich am Ende des Films, ja, also einem Raumschiff total verwirrt. Also
wir spoilern jetzt hier auch, ne?
Ja, das
ist auch nicht so, dass das die mega krasse Überraschung ist, was am Ende passiert, ne?
Naja, also bisschen. Also
Steven Spielberg ist dafür bekannt, dass er seine Filme gern rund gestaltet.
Das stimmt, ja.
Du wirst es nicht schockiert oder unerfüllt zurückgelassen.
Also die These, ist es so, dass Aliens interveniert haben im Zweiten Weltkrieg, Flugzeuge und Piloten irgendwie aus irgendwelchen Gründen 20 Jahre später wieder auftauchen, irgendwo in der Wüste, zumindest die Flugzeuge und die Piloten irgendwann mal auch wieder irgendwie bei dem Militär und ein bisschen verwirrt sind, ja. Also so ein bisschen, das wird ja angekratzt.
Ja, ich fand, die waren relativ unbeeindruckt, als sie dann da wieder aufgetaucht sind. Die kamen ja aus dem UFO rausspaziert, als wäre es nix.
Ja.
Irgendwie so. Und dann denke ich mir, diese ganzen Aliens, die du ja dann auch siehst, ne, die sind ja nur halb so groß.
Das sind die kleinen Grauen.
Ja. Das sind die kleinen Grauen. Die aber ja angeblich.
Die müssen ja so in dem UFO die ganze Zeit. Aber müssen die ja so
genau. Ja, Schwerkraft,
die können sich ja über. Nee, weil das UFO doch total schmal ist da drin.
Ich habe mich auch gefragt, wie die da drin stehen können.
Wenn du ein Kreuzfahrtschiff baust, machst du ja keine 4 Meter hohen Gänge. Du passt es ja an deine Körpergröße an. Also haben die armen Zweiten Weltkriegspiloten haben dann da drin gehockt. Ich meine, für die ist ja vielleicht nur eine Stunde vergangen. Aber,
genau, ja. Das wäre ja die These.
Die Stunde dann so ist auch.
Ja, also fand ich auf jeden Fall interessant, dass das mit eingebaut wurde bei dem Film. Weil wenn du heute irgend so einen Alien-Film anguckst, ja, normalerweise kommen die bösen Aliens, dann wird noch ein bisschen rumgemetzelt und irgendeine Liebesszene noch zwischendrin und fertig ist der Film.
Aber wenn man gelernt, Aliens sind nicht böse.
So ein bisschen Randstory gab's ja, weil eben dieser Richard Dreyfuss, dieser Elektriker, der eigentlich wegen eines Stromausfalls quasi ins Kraftwerk gerufen wird, der fährt dann nachts über eine Landstraße, packt nicht seine Karte zu lesen und fliegt dann UFO über ihn hinweg und er hat halt eine Begegnung der dritten Art und er will rausfinden, was passiert ist und seine Frau und sein Kind, seine zwei Kinder, ich weiß gar nicht, die sind ein bisschen genervt von dem und da finde ich es auch super konsequent, dass er einfach am Schluss auf alles scheißt. Also was, Frau, Kinder, lasse ich daheim. Ich gehe jetzt mit den Aliens mit. Tschüss. Das wird überhaupt nicht mehr thematisiert. Stimmt. Das könntest du heute überhaupt nicht mehr bringen.
Nee. Ja,
dass du einfach so sagst, so ja, der Mann hat halt keinen Bock mehr auf seine Familie.
Das würde in einem heutigen Film nie wieder ein Regisseur so machen.
Obwohl es wahrscheinlich heute öfter denn je passieren wird,
ja, das
dass irgendwie eine da zum Zigaretten
aber
holen
zum
geht.
Thema, der ist ja Elektriker. Und der Zusammenhang ist ja da auch wieder so gegeben, haben die UFOs oder die Aliens was damit zu tun, wenn Stromausfall war in dieser ganzen Stadt L.A. oder was es auch immer war?
Nee, und ich glaube, das ist immer so in der Wüste Phoenix.
Das war auf jeden Fall eine größere Stadt,
Rodeo,
ein riesen Stromausfall. Und dann siehst du diese Szene,
zwei
wo
Liter
diese
Pepsi.
Aliens wegfliegen und auf einmal geht der Strom wieder. Ja.
Ja, aber das hört man ja öfters im Zusammenhang mit UFO-Begegnungen, dass kurzerhand mal kurz die Energiequellen ausgehen. Na, ja.
Könnte das passen?
Ich wüsste nicht, wie es funktioniert. Ich meine, es gibt ja schon elektromagnetische Impulse, ne? Die zum Beispiel, wenn du eine Atombombe zündest, wird auch ein sogenannter EMP, Electromagnetic Pulse.
Ich kenne nur den EMP-Katalog.
Wird im Endeffekt ausgesendet und es ist eben ein hochfrequentes, schwingendes Magnetfeld, das sich ausbreitet, das, wie wir wissen, ein schwingendes Magnetfeld in einen Leiter Spannung induziert, ne? Spulen vor allem.
Doch,
das heißt, kann gut aussehen, dass dein Netzteil der Wand durchbrennt. Doch, es ist genau so. Andererseits ist es aber so, dass dann hinterher alles wieder geht, wäre dann komisch. Weil ist es so, dass einfach eine Überlast induziert wird, über magnetische Induktion, ein Induktionsherd oder kabelloses Aufladen beim Handy funktioniert im Endeffekt genauso, nur mit weniger Power. Aber dann brennt ja alles durch und dass hinterher der Strom wieder fließt, ist schon komisch, weil du müsstest ja eigentlich den Elektronenfluss stoppen.
Induktion bei Handys, Alien-Technologie.
Bullshit. Es ist ein Magnetfeld und eine Spule. Jeder Lautsprecher funktioniert genauso. Die Membran wird durch ein Magnetfeld zum Schwingen gebracht. Durch eine Spule.
Aber warum brummt es dann am Pazifik?
Das können wir mal gucken, da steht halt ein großer, hat jemand seinen Subwoofer vergessen angelassen. Hier von meinem Subwoofer ist zum Beispiel einmal die Endstufe kaputt gegangen, hast du angemacht, hat er sofort gebrummt die ganze Zeit.
Das ist bei unserer Kaffeemaschine manchmal so.
Dann brummt hat, die. Die hat, glaube ich, keinen Subwoofer.
Und dann hört die wieder auf zu brummen.
Und ein Kaffee ist da, magischerweise.
Heldentechnologie. Ja. Ich habe zwei Szenen noch, auf die ich eingehen will.
Dann lass uns das mal schnell machen, weil die erste halbe Stunde ist schon rum. Ja, genau.
Okay, also der Strom ist weg, Strom ist wieder da. Wenn die in den Fotzen, die reparieren dann hinterher die kaputten Leitungen auch wieder.
Also das fand ich interessant, dass, wie gesagt, noch zwei Sachen. Die eine Sache ist, ich fand es auch interessant, die haben ja dann irgendwann gesagt bekommen, wo dieses UFO da landen soll, dieses Riesending. Ne? Ja. Und da soll die ganze Bevölkerung quasi, die dann in diesem Ortschaft da eng sind, bei diesem Devil's Tower, verschwinden. Und was hat sich die Regierung einfallen lassen, um das zu machen?
Giftgas.
Stimmt, im Devil's Tower ist das. Ja.
Ja, die haben ja vor allem halt nicht Giftgas verteilt, sondern die haben einfach nur die Message.
Ja, die haben halt behauptet, ja klar, das wäre blöd, wir könnten es ja selbst nicht hin. Ja.
Also das fand ich auch krass, wie so die Manipulation von der Bevölkerung quasi da in diesem Film dargestellt wird. Ja. So, du verbreitest die Nachricht, ja, irgendwie ist da irgendwie...
Dun.
Ja, genau. Und jetzt müssen alle hier gehen und es wird alles abgeschirmt und die Bevölkerung wird eigentlich verarscht. Fand ich auch mal interessant.
In der heutigen Zeit hättest du so ein paar Typen, die dann da hocken und so, ey, ich lass mir gar nichts vorschreiben, ich hocke hier, ich kaufe mir keine Gasmaske, die Regierung kann mich mal...
Ja, die hast du dann, ja.
Das ist so, aber hier ist die Spirit, die packen allein, die gehen dann, alles kein Problem.
Hat gar nicht schlecht geklappt.
Ja.
Stimmt, ja. Ja, und dann gibt's noch ein, ach so, übrigens.
Gerade die Amis.
Legendär, müsst ihr dann gucken, wenn ihr diesen Film dann wirklich schaut, versucht mal dann so ab der Hälfte die Szene zu finden, wo du auf einer Kiste bei diesem Militär, also ich meine, das ist schon fast Schleichwerbung, ne? Da steht irgendwo Lockheed groß drauf. Ja. Ist es aufgefallen?
Ja, aber es ist auch eine riesen McDonalds-Werbung am Anfang. Also es ist schon relativ viel Product Placement, ne?
Wobei ja Lockheed mit zu denen gehört haben, die als allererstes gesagt haben, 1952, der Ben Rich, wir können jetzt Aliens zurück.
Ja, aber ich weiß nicht, ob man das so auf die Goldwaage legen muss.
Fand ich aber interessant, dass das
warum denn? Warum denn?
Ja, weil es ja metaphorisch gemeint sein kann.
Das glaube ich nicht.
Meinst du nicht? Also er hat jetzt wirklich an so einen kleinen Alien gedacht und den schießt er mit der Rakete.
Das ist wie diese kleine Firma S7, oder wie
ganz
heißt
ehrlich, je nachdem, wo das Alien heimkommt, können wir es ja jetzt schon heimschießen, schnallst ihn auf eine Rakete und schießt in den Weltraum. Irgendwann triffst du. Weil wir können, ey, wir haben Roboter auf den Mars geschickt, wir haben sonst wohin geschickt, da ist irgendwas unterwegs Richtung, weiß ich nicht was,
aber
Alpha Centauri.
Aber bei den Roti-Reptiloiden wohnen, gibt's halt noch keine Startrampe.
Aber du musst dir überlegen, Michel, das war 1952, wo der das gesagt hat. Da ist noch nicht mal irgendwie eine, da gab's noch nicht den ersten Menschen, der mal irgendwie also offiziell die Erde umrundet hat oder mal
gut, aber vielleicht hat er einfach den Raketenantrieb per se gemeint, die sind dann irgendwann in den 60ern auf den Mond geflogen und er sagt, okay, sind IT,
nein,
kommt vom Mond bis zum Mond, können wir ihn bringen.
Das kann nicht sein.
Nein. Also gut.
Letzte Szene, die finde ich
kann
stark.
Kann einfach nicht sein.
Die ist wirklich eine absolute Insider-Szene. Da habe ich noch weitere Recherchen angestellt.
Jetzt
und zwar,
bin ich gespannt, was kommt.
Gibt's mitten im Film dann diesen Moment, wo die so Koordinaten zugeschickt bekommen.
Ja.
Und dann kapieren die das erst, dass das Koordinaten sind? Weil sie haben erst gedacht, das waren so Zahlen.
Ja,
und dann laufen die
Typ
rüber.
Der Typ mit der Brille kommt dann zum Einsatz.
Genau, und dann laufen die rüber und wollen schnell rausfinden, wo diese Koordinaten sind. Also gehen ins Büro von diesem einen General, nehmen diesen Globus, diesen riesen Globus, rollen den Flur entlang und nehmen dann einen Meter und versuchen relativ schnell rauszufinden, wo diese Koordinaten sind und finden dann raus, dass der Devil's Tower ist. So, diese Szene ist ohne Witz eine Inspiration von einer ganz anderen Geschichte gewesen. Und zwar gab es dieser Dr. Hynek, Alan Hynek, hatte noch einen Kumpel gehabt und der hieß, Achtung, wieder was fürs Hausaufgabenheft. Wo ist denn dein Hausaufgabenheft, Conny?
In der Küche.
Oh, bitte mal recherchieren.
Ich hab nicht mal einen Kuli.
Muss die Folge danach hören und dann musst du das rausschreiben.
David Adair heißt der.
Hab ich schon mal gehört.
Hat gearbeitet, ist eigentlich bekannt als Rocketman, so Raketenwissenschaftler. Mhm. Flash, Rocketman, du weißt Bescheid. Ja. Und,
Rocketman!
Ich kenne Rocketeer.
Elton John.
Ja, Rocketeer ist ein Disney-Film, der jetzt auf Disney Plus wollte ich mir. Das erste, was ich mir auf Disney Plus angucken wollte, bisher noch nicht dazu gekommen.
Auf jeden Fall, dieser Typ wurde, David Adair.
Ja.
Ist ein absolutes Genie gewesen, Raketenwissenschaftler und war vor allem dafür bekannt beim Militär, dass er Problem, also jegliches Problem, das er irgendwie gab, kann er relativ gut und schnell lösen, so Problemfixer. Kennst du Menschen, die einfach mal so, zack, egal welches Problem es gibt, einfach irgendwie ein Talent haben, sowas zu machen?
So ein Kleine.
Wurde dann gerufen nach Key West. Es gibt folgendes Problem. Ein Satellit, den wir in die Luft geschossen haben, der hat an einer Stelle auf unserem Planeten immer ein Problem. Und zwar wird er da nämlich immer abgelenkt. Und diese Stelle ist das Bermuda-Dreieck.
Aha.
Und er sollte... Dann, also dieser David Adair, sollte Stichwort, zusammen...
Chotopaxi, oder wie sie heißt dann.
Wie meinst
das
du?
Das Schiff, was sie dann in der Wüste finden, auch in dem Film.
Richtig.
Ist die Chotopaxi, Chotopaxi, wie sie heißt, auch immer mit
also
C
Also ein Schiff
vorne.
Mitten in der Wüste, ne?
Ja, taucht mitten in der Wüste ein Schiff auf. Was tatsächlich ein Schiff ist, ist 1920.
Oh, ja, ich glaube, so alt ist es.
Im Bermuda-Dreieck verschollen ist.
Ja.
Blöderweise hat man im Januar 2020, diesen Januar, haben sie das Wrack entdeckt. Außerhalb des Bermuda-Dreiecks vor Florida irgendwo.
Aha. Ja, also schon interessant auf jeden Fall, aber um diese Geschichte noch zu Ende zu erzählen. Er sollte zusammen mit Hynek, also die zwei kannten sich tatsächlich, und Hynek kannte ja wiederum Steven Spielberg, deshalb kennt er die Story.
Kennst du alle.
Genau.
eine Sippe alles sein.
Und die sollten dann rausfinden, woran das liegt, dass dieser Satellit immer, wenn er so ungefähr in der Nähe vom Bermuda-Dreieck ist, irgendwie so 5 Grad abweicht und irgendwie ein bisschen eine andere Kurve reinzieht.
Was da so brummt.
Und was haben die gemacht?
Komm ich gleich zu.
Die hatten ja schon eine Vermutung, was das ist, und sind zum General damals, als sie diese Besprechung hatten. Und in diesem Bürozimmer von diesem General war tatsächlich so ein Globus. Und die haben den dann wirklich aus diesem Ding rausgenommen, sind mit denen dann...
Da sind alle Schnapsflaschen umgefallen. Das war kein Globus, war eine Minibar.
Und haben dann rausgefunden, dass dann quasi an dieser Stelle, also wollten halt anhand von diesem Riesenglobus vermessen und Berechnungen anstellen, was die mit diesem Satelliten machen müssen, damit er eben nicht mehr...
So wie es Wissenschaftler halt machen, so möglichst mit riesigem Maßstab irgendwas genau ausrechnen.
Ja gut, es war ja auch 1900 und ein paar...
Auf einem Möbel.
60er rum ungefähr, ne? Und der Oberwitz ist aber, was die rausgefunden haben, was ja da auch, was ich recherchiert habe, genau auf der gegenüberliegenden Seite vom Bermuda-Dreieck. Was das ist da? Ungefähr so... Wenn man mal so das aus dem Kopf, ungefähr so China die Ecke, so ein bisschen in die Richtung, gibt's ein Drachendreieck. Hast du davon schon mal gehört?
Nee.
Dann google mal nach. Die haben genau das gleiche Problem wie beim Bermuda-Dreieck. Es verschwinden Flugzeuge und Schiffe. Kannst du nachgucken.
Über China?
An diesem Drachendreieck. Gibt's einfach ein Drachendreieck. Okay. Es ist so ein bisschen südlich, so Richtung Pazifik, aber nicht so ganz. Und... Das liegt genau Pazifik. 180 Grad auf der anderen Seite von der Weltkugel, wie es beim Bermuda-Dreieck. Und die Idee, ist, dass das Ganze vielleicht ein Vortex-Wirbel ist, der so eine Art Navigationssystem auf diesem Planeten quasi.
Was habe ich gesagt?
Was? Man müsste ja messen können.
Was habe ich anfangs gesagt?
Also die Details kann ich dir nicht sagen. Aber auf jeden Fall ist es phänomenal, dass genau auf der einen Seite wie auf der anderen Seite dasselbe Problem stattfindet. Und diese ganze Story war Anhaltspunkt für Steven Spielberg, das so aber in seinem Film einzubauen.
Okay.
Das ist die Location
hier. Was habe ich gesagt? Es ist ein Navigationsgerät.
Das ist beim Bermuda-Dreieck.
Naja, im Südpazifik, da brummt's. Und
Was brummt denn da? Akustisches da Brummen,
Elektromagnetisches. Wissenschaftler konnten es nachweisen, dass es da brummt.
Ja, das ist brummt. Hörst du ein Brummen.
Ja, aber das hörst du nicht, weil das so ein komisches Frequenzding ist. Also das kannst du nicht so hören. Du kannst es messen.
Ja.
Und es gibt mittlerweile, gar nicht weit weg von hier, in Frankfurt gibt es mittlerweile auch so ein Brummen, wo die nicht wissen, wo es herkommt. Und es hört auch nicht jeder, es hört nur... Jeder Fünfte. Gibt's große Artikel, auch in der Frankfurter Rundschau, und was weiß ich wo.
Brummt's.
Und,
ich bin auch der Einzige, der bei uns das Akkuladegerät pfeifen hört daheim.
Geil. Hast du? Ah, okay. Ja? Also Freunde der Präastronautik sagen, es ist ein Navigationshinweis.
Quasi ein Leuchtturm oder was für Aliens?
So ungefähr, ja.
Okay, und was wissen die dann?
Wo es zur Erde geht. Quasi die Einflugschneise. Aschaffenburg, die Einflugschneise für Frankfurt-Main ist diese Spitze, die Einflugschneise für die Aliens auf die Welt.
Übrigens, auch noch was für dich zum Nachdenken.
Ja.
Ob das möglich sein könnte. Es gibt viele angeblich Alien-Crafts, die, wenn die auf die Erde kommen, das Schienennetz, das auf der Welt ausgebaut ist, als, und es ist ja riesig, das ist ja letztendlich eine Riesenleitung, die ja eigentlich ja auch ein festes Maßstab ist und aus immer demselben Material besteht, nutzen die, um Reichweite zu erzeugen, um Kontakt aufzunehmen. Das Schienennetz auf unserem
Planeten.
Oder um auch anzudocken, ihr Schiff. Weil es ist ja meistens, ich glaube, es gibt nur zwei Größen, also je nachdem, wo du halt bist. Und das ist einheitlich auf, der ganzen, auf diesem ganzen Planeten.
Aber die sind doch geerdet, die Schienen. Was willst du denn da drüber jagen?
Das wollte ich dich jetzt fragen. Nee.
Also im Endeffekt, die Schiene ist ja Masse. Und da ist ja ein Zug, der elektrisch funktioniert. Der nimmt oben Phase auf.
In manchen Regionen ist es nicht elektrifiziert.
Plus, ja gut.
Ich rede jetzt von Amiland eher.
Ist es plus oben quasi, die Hochspannungsleitung.
In Amerika ist
das immer die Hochspannungsleitung weg. Amiland, Diesellok. Von Ost nach West Amerika.
Keine Ahnung, ja.
Weil in Deutschland passiert das nicht so oft, weil aus folgenden Gründen. Meine Damen und Herren, leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass aufgrund einer technischen Störung.
Gibt's das immer noch, ja?
Du stehst dann irgendwo mit einem UFO von Niederrad, bist so kurz vor Frankfurt und denkst dir, Himmels Wille, kann der scheiß ICE jetzt bald mal überholen?
Nein, kann er nicht.
Nein, kann er nicht. Ja, der ICE hängt noch am Südbahnhof.
Ja. Mit, Conny, du darfst loslegen. Ich habe übrigens aber noch für alle, die immer noch bei diesem, also die diese Filme oder noch mehr Filme wissen wollen, wo so andeutungsweise, es wird ja gesagt, dass der Film von Steven Spielberg zu 90% der Wahrheit entspricht.
Ja, das heißt also was? Das heißt, die Tonfolge, die finden ja dann raus, dass sie mit den Aliens, also quasi so eine, die indische, so eine Art indische Meditationsbewegung mit einem Haufen Leute, kriegt er dann irgendwie so eine Tonfolge ab,
richtig,
die ja quasi dann quasi zur Kontaktaufnahme mit den Aliens, die sie dann verwenden. Also genau,
es gibt diese
Tonfolge,
berühmte Melodie in diesem Film, die übrigens auch es ist nicht
Nee, aber das ist vielleicht der fehlende Schlüssel. Vielleicht durch das eine reagieren sie nicht so richtig, aber vielleicht müssen wir mal mit Kamina Burana rausgehen.
Es ist eigentlich
rausgehen.
Eine Andeutung auf ESP. Du hast doch diesen Typen, der irgendwie da nachforschen will, was das ist, und der kriegt es über diese Form hin. Dann hast du dieses Kind, das diese Melodie irgendwie übertragen bekommen hat und dieses Volk in Indien und so weiter und so fort. Und dann hast du, also du hast diese verschiedenen Andock-Systeme, die irgendwas...
Ich mach hier nur schon mal was fertig.
Die irgendwas damit zu tun haben, wie du Kontakt oder dass es da noch eine andere Ebene eben gibt, eben diese Ebene von ESP, dass du über sozusagen siebten Sinn irgendwas erfährst oder irgendwie was mitbekommst.
Aber für was brauchst du dann die Töne? Wenn du dich ja eh quasi schon auf einer ganz anderen Bewusstseinsebene
ob
kommunizierst.
Ob das jetzt so stimmt, aber ich fand es auf jeden Fall super, dass Steven Spielberg das so auf diese musikalische Ebene auch noch mit eingebaut hat, weil Musik ist ja letztendlich eine Sprache, die überall auf der Welt gilt.
Genau.
Ja, auf der Welt.
Und vielleicht ja auch noch.
Also, weil ich muss nämlich dann sagen, als sie ja dann, also am Schluss vom Film ist ja dann so, dass auf diesem Berg, den die alle mehr oder weniger sehen, der eine formt irgendwie aus Kartoffelbrei, die andere malt immer diesen Berg.
Richtig.
Und irgendwann
visuell und auditiv.
Genau, finden sie raus, dass sie anscheinend irgendwie, also alle, die vorher Kontakt hatten mit den Aliens, quasi zu diesem Berg müssen. Und das ist ja auch der Berg, dessen Gebiet von der Regierung evakuiert wird unter dem Vorwand, es gäbe einen Giftgasunfall. Irgendwie.
Richtig. Ja,
und
irgendwie sowas,
da ist es dann so, da kommt dann am Schluss dann auch das UFO und die spielen dem die Tonfolge vor und das tönt ja dann zurück und es wird ja dann immer, also die haben ja dann schon Taktgefühl und so alles, die Aliens. Ne?
Ja.
Also denke ich mir ja dann mal, okay.
Und ich sag dir mal was.
Die haben den Viervierteltakt auch schon raus.
Der Hammer an diesem Film nach wie vor, ich finde, es gibt keinen Film, der danach irgendwie in die Richtung nochmal großartig ging, außer Alf und E.T., ist, die haben ja, also die Regierung hat irgendwie 20 Männer und Frauen bereitgestellt, die ja dann mit diesen Außerirdischen wegfliegen soll.
Ja.
Und die E.T.s, diese kleinen Grauen, gehen um die rum und nehmen keinen von denen mit.
Ja.
Was so viel heißt,
nur
meiner
Typ,
Meinung
der
nach.
Die Schnauze voll von seinen alten, seinen zwei nervigen Kindern.
Will.
Hat.
Ach, der ist unbedingt will.
Weil
und
er die Schnauze voll
auch.
Hat von seinen nervigen Alten und den nervigen Kindern.
Genau. Und das finde ich total spannend. Dass, da wird ja eigentlich der Außerirdische als jemand dargestellt, der sagt, wenn du nicht mit willst, du musst nicht mit. Ja. Nur die mit wollen, dürfen mit. Und
wenn du aber deine Familie verlassen willst, be my guest, spring hinten rein.
Und das Zweite ist, was auch total krass ist, also dann kommt ja nochmal dieses eine außerirdische Vieh, das so ein bisschen aussieht wie ein Insekt.
Ja, das habe ich auch nicht ganz kapiert. Warum war das eine so lang und schlank und die andere waren so klein und
Häuptling. Naja, es sind die Insektoiden oder Alien-Spezies, weißt du noch? Hat man die noch nicht drin?
Insektoiden habe ich noch nie gehört.
Ja, aber,
haben wir nicht gehabt?
Ja klar, es sind die Raumschiffe gemischtrassig oder was?
Hey.
Paul Joff, warst du schon an Bord?
Aber das ist dann auch... Das ist auch...
Es die war,
dann müssen ja wirklich dann doch große, was? Kleine Gänge, große Stühle, kleine Stühle.
Große Toiletten, kleine große Toiletten.
Kleine Toiletten.
Aber das es war fröhlich. Dann. Conny, kannst du sofort übernehmen? Ja. Es war fröhlich, weißt du, was ich meine?
Naja, also wenn dieses Team lange wurde, Vieh da unten rausgecreept kommt.
Es hat gegrinst und die Musik, die dahin ist.
Es hat gegrinst, Clowns grinsen auch.
Okay, ja. Okay.
So, ohne Mist, ey, wir haben letztens Ace geguckt, Remake, der hat auch die ganze Zeit gegrinst.
Ich finde es einer der wenigen Filme, wo die Außerirdischen als die Guten dargestellt werden und das Militär so ein bisschen skeptisch dargestellt wird. Das ist mein Eindruck.
Ja, obwohl ich ganz ehrlich sagen muss, ich glaube, es ist ja dann heute so, dass eben dieser Mann, der von seiner Familie genervt ist, plus noch eine Frau, die ja quasi diesen Berg gesehen haben oder beziehungsweise zu dem Berg hinwollen, die kommen ja dann auch hin und irgendwann ist das Militär dann anscheinend so weit, dass sie sagen, ach fuck it, was, das sind Zivilisten irgendwie bei uns, scheiß drauf, die lassen wir jetzt einfach stehen, weil irgendwann stellen die sich einfach bei diesem Militär dazu und tun so, als wenn sie dazugehören. Jeder sieht den an, aha, die haben keine Uniform, der sieht irgendwie anders aus. Ach, ist mir jetzt auch egal.
Ja, es
ist
nicht rund.
Ich
bin
wahrscheinlich
rund.
Heute direkt über den Haufen geknallt.
Nicht
weil.
Ganz rund.
Aber
ihr müsst ihn einfach selbst angucken. Und wenn ihr die restlichen Alien-Spezies angucken will, Conny, deine Hausaufgabe und Micha bis zum nächsten Mal und auch die Hörer da draußen, schaut euch nicht nur den Film an. Nee. Oh. Ein Film, relativ brandaktuell und listet wunderschön eigentlich so, also die Insider sagen, wenn du mal sehen willst, wie diese ganzen verschiedenen Alien-Spezies aussehen, dann guck diesen Film und er heißt Valerian. Schon mal gehört?
Ja, vom Luc Besson, oder? Mit dem Augenbrauenmodel.
Der weiß alles.
Oder die Stadt der Tausend Sterne, den habe ich sogar schon gesehen und schon wieder vergessen, weil er so lang war.
Luc
Besson bringt auch nichts mehr
Herbie
zustande.
Herbie Hancock kommt da drin vor.
Oh, Herbie Hancock ist aber, ja.
Dann
ja.
Kommt, glaube ich, noch diese eine
der elektrischen Musik.
Sängerin, diese Popsängerin. Ah, wie heißt sie gleich
Cantaloupe
wieder?
Island.
Genau, ja, aber auch die...
Mein Gott, Micha, weißt du eigentlich alles?
Nein, aber Herbie Hancock kenne ich.
Ja, komm.
Aber Herbie Hancock kennt
ich nicht. Schon mal gehört.
Ich kenne nur...
Das gab's auch eine Käsewerbung drüber.
Was? Käsewerbung?
Ja. Aber Conny, also wie gesagt, Valerian und Close Encounters.
Wir waren ja gerade bei komischen Brummgeräuschen und so, ne? Jetzt gibt's aber auch immer wieder in Deutschland auftretende apokalyptische Töne.
Oh Gott, Alter. Was ist denn das?
Hier habe ich ein Video gefunden. Strange Sound, Germany, Stuttgart, Geißbühel. Ah, ja.
Warte mal, lass mich raten. Es ist irgendwie, es hört sich an wie so die Trompeten von Jericho.
Ja.
Ja. Der eine hat zu laut Lost geguckt.
Können wir mal irgendwie reinhören?
Mach mal Soundcheck. Halt's mal rein. Okay, also man, es ist mitten im Garten und es hört sich an wie...
Also ich höre...
Das ist ein Auto.
Also es hört sich an wie ein Bagger, der vorbeifährt, nur man sieht keinen
also,
Bagger.
Nee. Verlink das mal, das muss ich mir so mal anhören.
Das schicke ich dir zu. Und dann hatte ich noch einen, das können wir auch irgendwie verlinken oder einblenden von mir aus noch. Wo habe ich denn das andere? Da muss ich aber ein bisschen spulen.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein. Und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Warte mal, hier geht er nämlich erst auf den Balkon, der gute Mann.
Also diese Brumm.
Ja. Ich hab erstmal die andere.
Ja, jetzt wollen wir wieder. Dann kommt sie da.
Ach so eine Fanfare.
Ja, das gibt's aber, gibt's ganz viele Videos.
Stahlplatte
da gibt's,
sein.
Nee, da gibt's ganz viele Videos weltweit. Das Netz ist voll mit diesen Videos.
War das nicht auch bei der Sekte in Waco, wo es dieses Massaker gab? Die Amis das Gebäude gestürmt haben?
Und das ist international. Das ist egal, ob in Australien, Neuseeland, in Amerika, in Südamerika, in Grönland.
Also ich muss Conny recht geben.
Damit befasst sich auch der Film Red State von Kevin Smith.
Es gibt eine Theorie, dass es da ein Forschungsprojekt gibt, früher von der Regierung.
Sie wollen die größte Tuba der Welt bauen.
mittlerweile von Universitäten geleitet. Das, und zwar geht es um Radiowellen, die irgendwie permanent aussenden können und dass sich durch die Atmosphäre dieser Sound entwickelt. Aber ich habe es noch nie gehört.
Es könnten auch diese riesigen Bohrmaschinen sein, die jetzt da noch erklären, wie wir zum Erdinneren kommen.
Das kann auch sein.
Aber ja, findet ihr nicht strange, dass diese Meldung...
Also ich weiß, dass es letztes Jahr und vorletztes Jahr extremst viele Nachrichten auf NBSN oder CNN, ABC und so gab über Brumme und Brummgeräusche, dass das vermehrt auch bis in die großen Medien geschafft hat, dass anscheinend in Amerika es überall knallt und brummt.
Ja, okay.
Vor allem unterirdisch. Also
ich habe einmal auf einer Baustelle gesehen, wie sie so eine riesen Stahlplatte, mit denen sie so einen Graben abgedeckt haben, um so
das ist jetzt
um
Video tagsüber
Straßenbau gemacht haben, einfach weggezogen haben. Und das war auch so ein geiles Geräusch. Das war ultra laut, weil es
aber das machst du ja nicht nachts.
War,
das ist jetzt ein Video vom Tag. Es gibt ganz viele Videos aus der Nacht oder aus dem späten Abend. Das ist echt strange. Guckt euch
das
da mal
so rein. So eine Autobahnbaustelle, die machen das ja meistens nachts, wenn wenig Verkehr ist. Ich sag ja nur, dass nicht alles, was brummt auf der Welt, gleich ein Alien ist.
Aber was ist es denn dann sonst?
Ja, ich habe das ja erklärt. Zum Beispiel eine große Stahlplatte auf einer Baustelle.
Aber so nicht nachts irgendwo in Stuttgart-Geising.
Weißt du
nicht. Ah ja, gut, das war jetzt tagsüber. Oder, nein, ich will, dass das... ist egal.
Also, ja, Militär ist auf jeden Fall dabei.
Wenn ich immer mal Ufo vorbeikomme...
Was weißt du denn darüber?
Naja, ich habe ja schon die Richtung hingegeben, oder? Es muss, muss ein bisschen tiefer graben.
Ja, immer wenn ich anfange, tiefer zu graben,
stürzt man
Internet ab.
Ja, dafür hast du mich, ich bring dir ja die Geheimdokumente alle mit.
Das ist schön. Und die lege ich hier einfach auf den Faxto-PDF-Scanner und schicke sie dir.
Per Fax.
Hier sind sie.
Ja, hier die Entwürfe.
Per Fax. Wir hatten es eben von Satelliten. Es gibt noch einen ganz tollen Satellit, wo die Anhänger der Präastronautik auch ganz fasziniert
sind. Präastronautik, im Endeffekt ist doch, wenn es Aliens sind, dann ist es doch alles Präastronautik, oder?
Ja,
weil ich meine, die sind Anhänger. Ja schon länger da als die Menschen.
Ich bin Anhänger der Präastronautik.
Ja, aber wo ist denn da der Unterschied?
Keine Ahnung, das fällt in jeder Folge Dingsbums Aliens.
Ja, es gibt die Alten und die Neuen jetzt langsam, ne?
Auf jeden Fall gibt's hier ganz spannend, ich weiß nicht, ob wir schon mal drüber gesprochen haben, über den Black Knight Satellite. Haben wir darüber schon mal gesprochen?
Nein, schieß los.
Also es ist ganz super spannend, ich lese das mal vor, als Black Knight, deutsch schwarzer Ritter, wird ein in der Umlaufbahn der Erde befindliches Objekt bezeichnet, das angeblich ein, Micha, hör weg, Alien-Satellit sein soll.
Ja, schön.
Ist doch was für dich, oder? Es wird die Verschwörungstheorie allerdings verbreitet, dass die US-amerikanische Regierung angebliche Fakten zum Objekt unterschlägt. Ein im Dezember 98 während der Mission STS-88, wer kennt sie nicht, aufgenommenes Bild soll einen Beweis der Existenz des Satelliten liefern.
Komm, zeig mir den Wackelgrafik.
Moment. Nach anderer Meinung handelt es sich um eine bei einer anderen Mission verloren gegangene Thermodecke oder anderen Weltraumschrott.
Thermodecke.
Aber über den Black Knight Satellit bin ich schon ganz oft gestoßen, also gerade auch in den letzten Wochen.
Das Ding hängt in der Erdumlaufbahn fest, oder was?
Ja, und den siehst du halt nicht, weil er ist halt im Gegensatz zu Elon Musk seinen Starlink-Satelliten nicht erkennbar ist. Also da ist alles richtig gemacht worden. Man sagt, das Objekt
wie groß ist er denn?
Moment, das steht hier nicht. Das Objekt wird von Anhängern, ich kann dir gleich ein Bild zeigen. Das Objekt wird von, das können wir auch einblenden.
Ich meine ganz ehrlich, da fliegt so viel Weltraumschrott da oben rum.
Das Objekt wird von Anhängern der Präastronautik häufig als Beweis für vergangene Besuche von Aliens angesehen. Es wird auch behauptet,
sie haben ihre Thermodecke da oben vergessen.
Picknick-Thermodecke. Es wird auch behauptet, dass von dem Objekt sogar geheimnisvolle Radiowellen ausgehen, was sich jedoch bis heute nicht belegen lässt. Zudem wird das Satellit häufig mit einem angeblich 1955 explodierten UFO in Verbindung gebracht. Davon wusste ich auch noch nichts.
Was?
Außerdem soll der Satellit bereits vor Beginn der irdischen Raumfahrt gesichtet worden sein.
Also sind die
immer
Quelle?
Spannender. Die Quellen sind hier unten drunter angegeben.
http://.
Das ist ein Wikipedia-Artikel.
Nein, Gag.
Okay. Darüber hinaus wird ebenfalls in Verschwörungstheorien in Betracht bezogen, dass es sich bei dem Objekt um den ersten deutschen Satelliten handelt, der 38 von einer V2-Rakete in die Umlaufbahn gebracht worden ist. Hier ist ein Bild drauf. Ich reiche das mal rum. Das Bild blenden wir groß ein.
Ach, das habe ich auch schon mal gesehen. Schön.
Ich finde das ganz
spannend.
Guck mal,
das sieht aus wie so von so einem Science-Fiction-Spiel, oder?
Ey, es kann halt alles sein. Es ist halt einfach ein Brocken irgendwas.
Ey, der Komet, der hier durch diese, dieser Asteroid, der durch diese, durch unser Universum.
Wie hieß der? Ona Umna oder irgendwie so. Genau. Ich hab den Namen auch schon wieder vergessen.
Der war auch spannend.
Gell, Mischa? Er forscht noch weiter. Aber ich sag euch mal, also Conny, ohne Scheiß. Der, also, wenn du sowas liest, ja, oder auch,
ich find's aber spannend.
Fang bei der NASA an. Es gibt das inoffizielle, es gibt den inoffiziellen Kram, es gibt den offiziellen Kram. Wenn du, also wenn du wirklich der Hypothese folgst, dass 1952 der Kram schon funktioniert hat, dann ist doch alles, was du heute liest, genau, eigentlich Mülleimer wert. Das ist doch, das ist,
ja, aber es ist doch, ich fand das einfach eine spannende Geschichte.
Es ist eigentlich nur die Vorbereitung drauf auf das, was in den nächsten Monaten und sagen ich mal, Jahren kommen soll. Das sollte ich immer mehr und langsam mit diesem Thema beschäftigen sollst. Und da werden halt die lustigsten Storys genommen, weil du musst ja irgendwo bei den Lügen ansetzen, die es ja gibt, um dann irgendwann mal zu der Realität zu kommen, die hoffentlich, die gerade aktuell da draußen ist.
Okay.
Ich möchte,
was hast du noch
so,
für Brocken
ich entdeckt? Möchte, dass es so
Conny.
Ist. Ich möchte das. ganz
ehrlich, ich hätte nichts dagegen, wenn es so wäre, aber ich glaube nicht, dass es so einfach ist, wie mir sich's vorstellt. Es ist einfach.
Aber was ist denn, wenn es doch so einfach ist?
Was ist, wenn es einfach überhaupt nicht so ist? Sagen wir mal Fermi-Paradox. Fermi-Paradoxon, oder? Fermi? Weiß gar nicht. Geht quasi darum, dass man mathematisch einfach berechnet, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit auf außerirdisches Leben? Und dann nimmst du einfach die Anzahl der Sterne und weiß ich nicht was.
Ja.
Rechnest da aus, wenn ein Stern so und so viel, ein Planetensystem hat, wie groß ist die habitable Zone? In wie viel habitablen Zonen ist ein Planet? Ist der groß genug? Ist der Stern ein, sagen wir mal, ein G-Stern, der nicht zu groß und nicht zu klein ist? So. Und dann kommst du auf eine gewisse Zahl, die gar nicht so niedrig ist, dass du sagst, es wären theoretisch alles.
Ich kann die Zahl sagen.
Habitable Bereiche. Und die ist eigentlich so hoch, dass man sagt, wenn es so wäre, müssten sie schon da sein.
Ein Vergleich, der du offiziell auf der NASA, ich glaube, der kam vor 2 Monaten raus. Die haben geschrieben, es gibt so viele erdähnliche Planeten im Universum, in unserem Universum, wie Sandkörner auf der Erde.
Echt? Das glaube ich auch.
Jetzt überleg mal, wie viele
Sandkörner. Wir haben ja wieder den Faktor unendlich, ne, von der Ausdehnung und so. Also da gibt es viel. Und das ist eben der Punkt, wo man ansetzt und sagt, die Wahrscheinlichkeit ist eigentlich so groß, dass sie schon längst da sein müssten. Und da sie nicht da sind, ist die Annahme, dann gibt's halt einfach keine. Weißt
ja,
du?
Aber guck mal, du musst dir mal überlegen, wenn es so viele Erden gibt, dann muss doch
ja,
so
dann müssen sie doch da sein.
Längst, ne? So, ja. Und dann ist ja eigentlich die Frage, warum sind sie es nicht?
Ja, genau, weil es eben keine gibt. Das ist
aber
ja
warum
das
sehen
Ergebnis
wir dann trotzdem immer irgendwie welche, anscheinend? Eigentlich ist die Frage nicht, warum sind sie nicht da, sondern warum ergeben sie sich nicht wirklich oder stellen sie sich uns nicht vor? Das ist eigentlich die deutlichere Frage. Weil da sind sie ja. Du musst ja überlegen, wie viele Millionen von UFO-Sichtungen in irgendwelchen Dokumenten gesichtet wurden. Und dann ist doch eigentlich eher die Frage, warum.
Das ist natürlich die einzige Variante, dass du sagst, entweder A, es gibt keine, oder B, sie wollen nicht gesehen werden. Das hat sogar Harald Lesch mal gesagt.
Ich glaube,
die
sind so bescheuert.
Er hat gesagt, es gibt 2 Möglichkeiten. Er hat sich nicht für eine entschieden. Er hat gesagt, es gibt entweder, es gibt keine, weil die Wahrscheinlichkeit, dass es sie gibt und dass sie auch schon hoch entwickelt sind, also wenn es sie gäbe, müssten sie eigentlich hier sein. Mhm. Das ist die eine Möglichkeit, oder es gibt sie nicht. Oder halt, sie sind eben da, aber wollen sich nicht zeigen.
Ich wäre ja für 2, ne? Ich wäre für Möglichkeiten.
Wäre bestimmt lustig, aber ich weiß nicht.
Conny, komm, jetzt hau mal das geheime Dokument hier
ich
raus.
Find's ganz toll. Ich würde gerne erst mal über die Phönixlichter sprechen.
Oh ja. Die Phönixlichter.
Die Phönixlichter sind gesichtet worden am 13. März 1997 in Phoenix, Arizona. Mhm. Und es gibt mehr als 100 Zeugen. Ein großes V-formiges Objekt mit starken Lichtern. Was die Klassifikation CE1 heißt, weiß ich nicht. Das ist ein Führerschein.
Das weiß ich auch nicht.
Aber am 13. März 97 ereigneten sich in der Gegend um Phoenix, da gibt's auch ganz diverse Videos im Netz zu und auch Fernsehdokumentationen drüber.
Es waren aber nicht Hunderte, die es gesehen haben, Conny, es waren 100.000 Menschen, die es gesehen haben, um dich doch mal kurz zu berichtigen.
Hier steht mehrere hundert.
Ja, okay, dann lesen wir weiter.
Die haben am Himmel KMV oder was?
Eine Reihe von UFO-Sichtungen. Die Sichtungen können in 2 Sichtungswellen aufgeteilt werden. Die erste Sichtungswelle begann um 7:45 zur Primetime.
Und die war ziemlich lang auch.
Wir haben gewartet, bis die Tagesschau rum ist. Und dann
mit Zeugenberichten, die Der Tagesschau. Ja, und gegen 20.30 Uhr, als der Brennpunkt dann zu Ende war, ging es weiter.
Der Brennpunkt.
Die folgenden Sichtungen ergeben eine südliche Flugroute der Lichter gegen 20.30 Uhr überfliegen die Lichter laut Zeugen Teile von Phoenix, gegen 20.45 Uhr von Tucson. Gegen 21 Uhr werden sie letztmals in der Nähe von Tucson gesehen. Die Berichte stammen von Hunderten von Zeugen und gehen unter anderem bei Polizeistationen, der lokalen Luftwaffenbasis und auch dem nationalen, also National UFO UFO Reporting Center ein. Ist schon spannend.
Also, du weißt, wer diese Phoenix-Lichter herbeigerufen hat?
Nein.
Arizona, wann war das? Was für ein Jahr?
97.
Ach, 97.
Das war Mr. Stephen Green.
Meinst du, dass der
es hat eine CE5 gemacht, das kannst du nachrecherchieren. Das ist kein Witz.
Paul, du willst
ohne Scheiß, das kommt übrigens in der Doku auch vor.
Ich wie Phoenix-Lichter kommen vor.
Richtig. Aber was, ja. Echt, in dem Close Encounter?
Ja, aber nur ganz kurz.
Da warst du auf dem
Klo. Und in der anderen Doku, die du aber nicht jetzt runter, also die du nicht kaufen kannst, sondern die, er macht ja auch Podcasts oder beziehungsweise Videoshows, so wie wir das ähnlicher machen. Und davon erzählt er, wie er letztendlich mitverantwortlich dafür war, was ich auch total krass finde eigentlich.
Aha.
Denn dass dieses Riesenteil, das war ja, also das war so ja, groß gut. Wie die.
Ich meine, er hockt wahrscheinlich jeden zweiten Tag, jeden zweiten Abend auf dem Feld.
Es geht noch weiter.
Und ja, ruft ja, die Aliens an. Auch. Und wenn dann einmal irgendwo was ruft, hast du mich so, ja, hallo, ihr könnt gucken. Ich gestern war ich auch da. Hier.
Okay, Conny, erzähl weiter.
Ich habe meine 4K-Kamera mitgebracht. Ja. Ach so, ihr wollt nicht? Okay, dann wackel ich ein bisschen. Ja. Ist besser. Möchtest du das eher sagen?
Mach die ISO hoch, ganz hoch, dass nur noch rauscht. Nee, weiter.
Die Zeugen sprechen von einer V-förmigen Formation von 5 bis 9 Metern und oder roten Lichtern, welche eine große Distanz von mehreren hundert Metern überspannt haben. Es ist schon beeindruckend, wenn man sich da so, muss man die Videos dazu sehen.
Also es ist so groß wie Aschaffenburg ungefähr gewesen.
Die meisten Augenzeugen berichteten, dass diese Lichter an der Unterseite eines massiven dunklen V- oder Delta-förmigen Objekts 9 bis 5
Meter gesagt, gerade?
Nee, 5 bis 9 weißen oder roten Lichtern, nicht
ach so, Meter. Aber die, genau, und die sind in relativ großen Abstand und haben dann eine V-Form. Also das ist irgendwie 5 oder 7 Lichter rechts und 5 oder 7 links und die machen so eine riesen V-Form. Und es ist sau langsam unterwegs gewesen. Ich glaube, eine halbe Stunde oder
beim
so.
Beim Überflug hätte das Objekt die Sterne des Nachthimmels verdeckt, sodass die Silhouette des Objekts zu sehen war. Die meisten Zeugen sprechen davon, dass es lautlos und eher ganz langsam geflogen sei. Fluglotsen des nahen Phoenix Sky Harbor International Airports konnten die Lichter ebenfalls sehen, aber nicht identifizieren. Das Radar hatte keinen Kontakt, von dem Ereignis sind keine Videos oder Fotos bekannt. Also das Internet ist aber voll davon.
Ich wollte gerade sagen, ey.
Also das finde ich super spannend, diese Story. Gegen 22 Uhr beginnt diese zweite Sichtungswelle. Hunderte Zeugen sehen eine Reihe helle weißer Lichter über den Estrella Mountains südwestlich von Phoenix. Die Lichter erschienen kurz nacheinander, schwebten auf der Stelle, erlöschen nach 4 bis 5 Minuten später von diesem Ereignis. Gibt es mehrere Videos und Fotos im Netz. Auch nicht unbedingt verwackelt, Mischa. Also es gibt schon echt.
Steht da nicht endlich irgendwann der Satz, am Tag darauf wurden es als Wetterballons irgendwie gekennzeichnet?
Moment, so weit bin ich noch
nicht. Ich liebe das ja, wenn der Conny so vorliest. Das erinnert mich so ein bisschen an meine Grundschulkinder. Die tun immer so auch so schön und ordentlich. Und ja, Entschuldigung, erzähl weiter.
In der Hausaufgabenbetreuung sitze ich immer und lässt er über euch. Bei euch nehmen. So. Weil ah nee, du sollst ja lernen, so schreiben, so wie du es hörst. Naja, dann ist das alles richtig.
Was?
Darüber kannst du auch einen Podcast machen.
Ey, da kriege ich mich so auf. Das ist
kennst du das nicht? Schreiben genau. Nachhören?
Und dann bringen sie den Kindern auch nicht mehr bei, dass man Heftführung und so. Ja, aber das ist ein anderes Thema.
Sonst Schreiben beibringen mit Buchstaben tanzen oder was?
Der Fall fand, das ist das Lehrer-Podcast. Können wir ein eigenes Format raus?
Okay.
Der,
okay.
Der Fall fand anfangs nur in den lokalen Zeitungen Beachtung. Erst durch einen Artikel der USA Today vom 18.06.97, mehr als 10 Wochen nach dem Ereignis, wurde der Fall überregional bekannt. Jetzt wird's spannend. 2007 rückte der Vorfall nochmal ins öffentliche Interesse. Der Gouverneur von Arizona zu dem Zeitpunkt des Vorfalls gab in einem Interview an, das vermeintliche Objekt selbst beobachtet zu haben. Er sagte aus, ein riesiges deltaförmiges Objekt gesehen zu haben, was seiner Einschätzung nach nicht von Menschen stammen könne, auf einer Pressekonferenz. Das ist nämlich die berühmte Pressekonferenz, die er dann, die es da gab, wo ein Mensch im Alien-Kostüm auftritt.
Ah ja,
die Pressekonferenz, das könnt ihr auch...
Da war der Doku auch ein Ausschnitt drin, ne?
Ja.
Hatte er noch wesentlich dazu beigetragen, den Vorfall lächerlich zu machen, indem er seinen Polizeichef in ein Alien-Kostüm steckte.
Ja, also ja. Kannst du es auch lächerlich machen, das Thema, eine super Sache.
Ja, also das finde ich ein ganz spannendes Ding. Und da kann man echt mal gucken, ein bisschen im Netz rumrecherchieren. Hier sind noch ein paar andere, aber das brauchen wir jetzt nicht mir groß noch thematisieren. Ich möchte es einfach nur mal einwerfen und wollte deine Meinung dazu wissen. Aber wenn du schon sagst, dass Dr. Stephen Greer
also ihr könnt,
auf einem Berg in den Mountains...
Erstens mal Phoenix Lights recherchieren, das ist das Erste. Und das Zweite ist, schaut euch mal von dem Mr. Stephen Greer, der hat ja sogar einen eigenen YouTube-Channel und was weiß ich alles. Und er haut da...
Wir auch!
Selten übrigens, aber wenn er was raushaut, und dann war das mit inklusive.
Okay.
Ja. Yeah.
Warum klappt das dann nicht jedes Mal?
Wie meinst du nicht jedes
ja, das
Mal?
Ist, das
du weißt
mal,
ja gar
er,
nicht, ob
das,
das gemacht hat und wie oft es geklappt hat oder nicht geklappt hat.
Ja, aber so wie ich die Doku höre, hockt er ja wirklich jeden zweiten Abend auf dem Feld und meditiert.
Ja, das hat der gelernt. Der ist ja sogar Meditierausbilder. Oder
ja,
wie
ja,
das,
schon klar.
Aber was machen wir denn das
warum,
eigentlich?
Warum kommen da nie andauernd Aliens?
Der Witz ist übrigens, ja.
Wenn es warm wird, setzen wir uns auch raus und meditieren und gucken nach UFOs.
Bist du der Erste? Ah, hier die Mücke und ich bin gestorben worden.
Der Erste, der sich in die Hose scheißt und
ja,
Angst
und
hat.
Und hier, da ist ein Wildschwein.
Hey, davor,
dann Wildschwein. Kommen sie übrigens nicht. Conny, das musst du noch irgendwie in den Griff kriegen. Wenn du Angst hast, kommen die nicht.
Ich habe eher Angst von der Reute Wildschweine, die aus dem Wald kommt, als von dem Licht, was vom Himmel strahlt. Wir waren mal nachts Sternschnuppen gucken und dann kam so ein Wildschwein aus dem. Da sind wir aber schnell wieder ins Auto und sind heim.
Stell ich mir gerade bildlich vor, ey.
Das stellst du dir nicht
vor. Das muss man doch jemanden mit der Drohne organisieren, wenn wir da mal meditieren sind, dass er mit so einem Licht mal vorbeisuht.
Also ich hatte.
Nein, ich mach das nicht.
Also, Conny, meine Meinung habe ich dir gerade dazu gesagt. Und wie gesagt, Micha, es gibt so viele von diesen Sichtungen. Ne? Wie gesagt, es ist nicht die Frage. Warum geben sie sich zu erkennen? Sie ergeben sich ja eigentlich oft zu erkennen.
Ja,
sondern,
aber das könnten wir
warum
ein großes
kommen sie nicht
machen.
Mit uns in Kontakt? Und da ist ja eine Riesenstory, das haben wir in den letzten 5 UFO-Folgen schon drüber gesprochen, was für eine Rolle sich
zu erleben. Weil wir noch nicht bereit sind.
Wir vielleicht noch ein bisschen geformt werden müssen. Und vor allem halt auch das Militär sich da dick die Finger im Spiel hat. Halt, ne? Also,
ja, aber warum aber gibt's die Aliens könnten doch auf unser Militär scheißen. Können da einfach mit so ein paar hundert UFOs ankommen. Jeder
das Problem ist aber, Micha, wenn jetzt einer daherkommt, was die Presse und das Militär sofort draufhüppen wird und sagen will, guck, da sind sie, die Bösen, und sie kommen und sie fliegen einfach in unseren Luftraum rein, ohne vorher mal Klingeling zu machen und sich mal anzumelden im Tower. Das ist, haben sie ja schon letztendlich gemacht. Wir
können doch einfach mal auf jedem Krankenhaus landen und mal alle, die da drin sind, heilen. Und dann wäre ja schon mal klar, okay, die sind cool drauf.
Aber ich glaube auch nicht,
dass... Einfach mal so ein Statement setzen.
Ja, das wäre cool. Aber es gibt ja auch nicht irgendwie... Also ich meine, auf den Tag warte ich, wenn es dann heißt, schönen guten Morgen, UFO Flug Nummer 214, hier ist Frankfurt Tower. Haben Sie jetzt auf dem Radar?
Ja. Sie müssen leider eine Landesschleife ziehen.
Und
hier ist
dann
noch...
kommt so, oh nein, wo ist denn mein Artikel
ja, aber das
hin?
Ist ja das Problem. Die warten halt drauf, dass wir anfangen, Kontakt mit denen zu machen. Und
darf
wenn
ich
die...
mal kurz das Set verlassen? Ich brauche noch einen Artikel.
Ja,
ja auf Wiedersehen.
Ja, und die warten auf uns.
Wenn die jetzt kommen würden, mal ja. alle Leute im Krankenhaus heilen ja. würden und was weiß ich, irgendwie so ein Statement senden
dann
würden.
Dann kommen die Ärztegewerkschaften und sagen, die nehmen uns die Jobs weg.
Dann kommt auf jeden Fall die Presse.
Ja.
Ja, und die haben ja auch schon gelernt, dass die, Entschuldigung, leicht manipuliert ist.
Ja.
Ja, muss man halt, entweder du akzeptierst es oder du akzeptierst es nicht, hockt sich drauf und sagt die Bösen, ja. Und das haben sie ja eigentlich schon gemacht. Ihr kennt diesen TikTok-UFO-Beitrag, ja. der bei CNN und so weiter und so fort lief.
Ja, aber wenn ja, die doch Leute heilen, gibt's doch
später,
keine...
10 Sekunden später kommt einer von Militär, stellt sich groß hin, das fühlt sich für uns an wie ein Eingriff in unseren Luftraum, wir sollten darauf Acht haben und so weiter und so fort. Also so richtig in diese Ecke, was Böses... Die haben nicht vorher angeklopft und so weiter und so fort. So. Und setzen die sich sonst wo irgendwie hin ab und begrüßen mal eine Grundschulklasse von unserem letzten UFO-Podcast, den wir gehabt haben.
Ja.
Dann kann es ja auch noch sein, dass der halt eigentlich eher noch die Menschen beängstigt, weil die noch nicht reif für diese lustigen Spezies sind. Ich meine, die sehen wirklich auch, manche sehen halt echt abgefahren aus, ne? Also. Die sehen halt wirklich...
Haben wir ja gelernt im Alien-Handbuch.
Ja, klar.
Und ich sag
die einen sind total verpixelt, die anderen sind unscharf.
Und
dann
die finden
wieder
übrigens
Menschen, die sind
auch,
verrauscht.
Dass wir mega abgefahren aussehen.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Und
guck
die finden es auch übrigens nicht so geil, wie wir, Achtung, riechen.
Das kann ich bei manchen Leuten durchaus nachvollziehen. Ja, ich finde Irish Moos
auch nicht immer so geil. Also, weißt du, da muss halt echt noch irgendwie, ein paar Sachen müssten noch passieren, aber das größere Problem...
Dass wir uns alle in der
Also es liegt hauptsächlich am Deo. Dann.
Ja. Es liegt entweder am Deo oder am Militär.
Ich Stick oder Sprühen, was besser?
Mit oder ohne Alu?
Ohne. So ein Roller finde ich auch blöd. Wo wir gerade bei Fluglotsen waren, ich habe einen Artikel gefunden an der Daily Mail.
Ja.
Und zwar allerdings schon vom 3. März 2011 veröffentlicht. Nein, den hast du nicht. Und zwar finde ich die Überschrift, wo du gerade sagtest, sie müssten sich eigentlich erst anmelden beim Fluglotsen und so, ne? Und erst guten Tag sagen. Enge Begegnung der schnurrenden Art.
Geil.
Außerirdische Sprache mit uns auf einer katzenartigen Sprache, in einer katzenartigen Sprache
das ist
behaupten.
Eine Verlächerlichung der ganzen
russische Fluglotsen.
Katzenartige Sprache.
Wollt ihr diesen Artikel kurz hören?
Ja,
ich, nur aber.
Wie sprechen denn Katzen?
Ja, miau.
Wie spricht denn miau?
Alexa, wie macht die Katze? Jetzt geht überall. Am besten finde ich, Alexa, wie macht der Wolf? Das finde ich wirklich großartig. Fluglotsen in Sibirien behaupten, sie seien von einem Hochgeschwindigkeits-UFO mit einer weiblich klingenden Außerirdischen, die in einer unverständlichen, katzenartigen Sprache sprach, angefeuert worden.
Ey, ich möchte gerne mal wissen.
Also angesprochen worden, angefunkt worden.
Was klingen muss, dass du sagst, das Geräusch ist Katzensprache.
Da musst du die Nummer in der Pädagogik, musst du mal gehen zu so einem Coach mit so einem Klangschalen in so einem Klangschalenraum.
Ja, das klingt,
da
nach
klingt alles nach Katze und nach Esoterik und wir schwurbeln
ja,
uns alle jetzt und
Katze.
Machen Stressbefreiung. Doch, das klingt da so.
Stressbefreiung.
Also auf so einem weichen Boden
macht,
liegst du dann da, dann brummt es ein bisschen und dann kommen so komische esoterische Klänge. Habe ich alles schon erlebt, kostet ganz viel Geld, bringt null.
Aber ich weiß
außer,
nicht, was das mit einer Katze zu tun hat.
Das mysteriöse Objekt platzte plötzlich auf dem Flugmodul, also war plötzlich auf dem Monitor zu sehen über der abgelegenen russischen Hauptstadt Jakutsk.
Ja.
Ja. Mhm. Es wurde gezeigt, dass es mit einer Geschwindigkeit von etwa mehr als 6000 Meilen pro Stunde fliegt. Das sind denn km/h, Micha?
Mal durch 1,6, keine Ahnung, 3000 km/h.
Und in der Richtung.
Bisschen wenige.
Ja, und die Richtung schnell ändert, wird behauptet. Hier gibt es dann auch ein Video, ein Screenshot von, ich habe das ist, kriege ich euch mal dahin.
Katzenartige Sprache, das gibt es da
UFO,
auch ein Audioaufnahme?
Nee, das UFO wurde in einer Höhe von 64.800 Fuß über dem Meeresspiegel aufgezeichnet und schien die Flugfrequenzen zu beeinträchtigen. Auf Filmmaterial, das auf der heiligen Quelle YouTube veröffentlicht wurde, machte ein Fluglotse deutlich, dass er Kontakt mit dem UFO aufnehmen wollte. Ja, finde ich ganz spannend, die Meldung.
Weißt
aber
du, Conny, die Sache ist die... Yeah.
Was hat er gesagt?
Nimmst,
miau?
Miau? Du nimmst so ein Phänomen. Das ist tatsächlich wirklich
das
genommen.
Das kommt heute Morgen auf bei mir.
Und dann nimmst du die Hälfte davon, lässt die wahr und dann nimmst du eine andere Hälfte davon und siehst es vollkommen ins Lächerliche. Ich habe da noch drei Beispiele, Conny,
aber
ganz
es geht
kurz
noch weiter.
Warte mal, ich habe hier... Das ist lecker.
Waren noch Hunde dabei auch?
Space Aliens backs Bush for President. Das ist ein Original-Zeitungsartikel von damals.
Ja, aber weiß ich nicht, aus was für eine Zeitung das ist. Das könnte ja
auch
aus der Entsprechung
gay
vom
Alien found in UFO wreck. Also du nimmst dieses Thema UFO, ja, nimmst so zwei Skelette, die miteinander schmusen,
ja,
die ein bisschen außerirdisch aussehen und
doch,
haust das in die Zeitung raus. Was
aber
passiert
das ist
mit
doch
dem
schon,
Thema?
Aber das ist doch schon ganz klar so Coupé-Journalismus.
Oh, ja. Aliens, Coupé. Bagger und Explosionen. Wann wasche ich meinen Garten? Coupé! Geil.
Ja. Neues Fahrzeug läuft mit Babyblut.
Coupé. Dennoch, pass auf. Hillary Clinton adoptiert Alien.
Ja, aber das ist doch wirklich so aus.
Ist das nicht?
Wie heißt denn diese Zeitung? The Onion oder
Spiegel.
Was? Nein, das ist doch schon die Art der Aufmachung.
Lass
lässt
mich
doch keinen
Artikel
Zweifel
noch zu
dran, dass ich diese Zeitung selbst nicht
aber ernst
nimmt.
Aber er nimmt das Thema und zieht es vollkommen ins Lächeln.
Ja, die nehmen aber jedes Thema und zieht es ins Lächeln.
Lass dir mich den Artikel noch schnell
Postillon,
ja.
Zum Beispiel, oder in der Titanic, ist ja auch nicht so. Ich meine, die machen natürlich auch ihre Witze über UFOs, aber du kannst ja nicht sagen, das ist eine Anti-UFO-Schmutzkampagne, weil die einfach ihre Witze über alles machen. Weißt du?
Ein Radar zeigt.
Ich sag dazu nichts,
kein Kommentar. Ja. Das Radar zeigte, wie sich das UFO schnell durch den Himmel bewegt, während sich während sich umgebende Flugzeuge in der Luft viel, viel langsamer bewegten. Und hier gibt es eine Aussage, ich habe immer wieder eine weibliche Stimme gehört, als würde eine Frau die ganze Zeit katzenähnlich miauen. Sagte...
Es gibt aber
das ist eine Frau, die mir
eine Alien-Spezies, die sehr katzenartig oder tigerartig aussieht. Das ist kein Witz.
Ach, ja, 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 die neue Version vom Musical Cats gedreht.
Die Kommunikation mit dem russischen Flugzeug wurde durch die Einmischung des UFOs unterbrochen, wurde behauptet. Die Flugsicherungsmonitor hat das UFO automatisch als 0000 bezeichnet. Das Filmmaterial wurde zum ersten Mal im letzten Monat veröffentlicht. Es ist jedoch unklar, wann es aufgenommen wurde. Eine Aufnahme des Flughafens zeigt keinen Schnee der 8 Monate im Jahr, bla bla bla. Also es geht ja
um das... Brecher, hab ich gar nicht mehr.
Ihr könnt da mal nachgoogeln, da gibt's wohl lustige Filmaufnahmen zu. Ja, okay. Danke Mischa, freue mich sehr.
Für die musikalische Umrandung des Cats-Musicals.
Ja. Dogs. Katzenartige Aliens?
Ja, gibt's. Lions.
Hat es, vielleicht,
soll ich so mal raussuchen?
Lions?
Ja, warte mal.
Bei Disney Plus oder was?
Ist die Nahrung für einen Alf eigentlich?
Könnte man wieder.
Die essen ja auch Katzen. Vielleicht ist da was Wahres dran. Vielleicht hatte der Creator von Alf in Wirklichkeit auch.
Wir haben auch noch Zuschauerfragen.
Oh, ja, die müssen wir machen auf jeden Fall, bevor es die Zeit
Und dann noch Japan Airlines. Haben wir auch noch.
Das ist jetzt das hier dann.
Mach mal den Japan
Airlines. Mach mal schnell Japan Airlines.
Schnell ist da nicht.
Ja, wir haben nicht mehr so viel Zeit.
Ah ja.
Und dann machen wir die UFO-Fragen. Und ich lese mir das nochmal durch
bis zum nächsten Mal. Ich habe ziemlich kurzfristig die Fragerunde eröffnet und ich habe bis eben...
Okay, ich habe sie gefunden. Ja, Entschuldigung, Zeit. Conny.
Ja,
sie Zeit. Heißen Felines. Also Assisting Humans on the Spiritual Path. So
die Feline, ist es nicht so die von dem Podcast?
Sieht sehr Löwen und katzenartig aus.
Ey, das ist super, aus liebe Viecher. Aus irgendeinem Computerspiel
das
allein
sieht
schon...
Aus wie der König der
geil,
Löwen.
Oder? Ich kann dir aber auch sagen, wo sie herkommen. Home Planet... Avion, a planet located in the Lyria system. Mhm.
Total. Aber da habe ich mal eine Frage.
Ja.
Und zwar wirklich eine Frage. Wenn jetzt so ein Alien auf die Erde kommt und sagt, ich bin aus der Andromeda oder aus Sirius.
Ja.
Wir nennen das ja so, aber das heißt ja nicht so, dass das bei denen auch so heißt.
Du meinst, nur,
weil ich das Sirius bezeichne.
Der Name unseres Planeten Erde ist ein anderer Name für die zum Beispiel. Ja. Und auch umgekehrt.
Ja.
Ja, ja. Es gibt aber ein paar Sachen, die...
Google Translator oder was?
ja, du redest, du schneidest das Thema Sprachen an.
Ja, genau.
Ja, also
das
sprechen
ist wieder eine eigene
die...
Folge, ja.
Sprechen die Englisch, also verstehen die Englisch, sprechen Englisch, haben die eine eigene Sprache und so weiter und so fort. Also was ich schon mal verraten kann, ist es gibt tatsächlich Übersetzer-Technologie, kein Witz. Also so wie, was haben wir es gerade gehabt, dieses Ding, was du, womit du dieses Dokument übersetzt hast, gibt's ja hier auf der Erde eigentlich auch schon.
Ja, deeple.com.
Genau, ja. Das gibt's auch in lebensechter Zeit direkt Übersetzung.
Echtzeit, ja, gibt's auch schon.
Genau, ja.
Ist auch keine
Und das gibt's zum Beispiel auf der Space Station, die zum Beispiel um den Saturn kreist, also diese internationale Space Station, wo diese verschiedenen...
Um Saturn?
Ja, da ist die große internationale Space Station, auf dem die Handelsbeziehungen ausgemacht werden von den verschiedenen Rassen.
Ohne uns Menschen.
Da hab ich noch
Nein,
nie
wir
was
sind
gehört.
Auch dabei.
Was, wir sind auch dabei?
Habe ich noch nicht drüber geredet?
Nein. Nee.
Oh.
Jetzt machst du aber gerade
machst
hier
ein Fass auf.
Ja, auf jeden Fall gibt's dort verschiedene Räumlichkeiten. Übrigens, Mischa, ganz angepasst an die verschiedenen Bedingungen der Alienrassen von Größe,
natürlich
Atmosphäre,
große und kleine Klos, ja
aber auch Atmosphäre ist ein wichtiger Punkt. Ja, klar.
Ja, die können ja nie zusammen in einem Raum sein, weil die einen würden platzen, die anderen würden implodieren.
Ja, genau. Und es gibt auch echt Wasserwesen und die brauchen ihren Wasseranzug, kein Witz, damit die sich mit jemandem unterhalten kann, der halt nicht im Wasser lebt. Dazu auf jeden Fall.
Ja, wenn man ganz ehrlich, weil hier steht bei den Felines, ne?
Darüber
Protect
müssen wir sprechen.
And lead the human race, ne? Wenn irgendwann mal die Menschheit von so Katzen angeführt wird, bin ich raus. Sag
du,
ich hier, bin
überleg
ich raus,
doch mal, warum in Ägypten Skulpturen mit katzenähnlichen Figuren sind.
Das wäre auch nochmal eine eigene Folge.
Katzen hatten.
Und warum die Götter so tierartig sind.
Und warum diese, wo ist denn das?
Warum gibt es Fabeln, in denen Tiere reden? Es ist halt eine schöne Metapher.
Wir machen auch nochmal eine Folge übertragen. Über diese Ranch in Utah, wo ich den Namen vergessen habe schon wieder. Ah, verdammt.
Aber was ich noch sagen wollte, also es gibt diese Echtzeit-Translator.
Aliens, hast du es gehört? Hier hat was geknallt. Es könnte eine Baustelle sein.
Jetzt habe ich mich so
verschrocken. Oder irgendein Bildhauer im Stockwerk unter uns.
Jetzt habe ich
aber
was verraten
waren es die Aliens. Wahrscheinlich kommen die jetzt gleich hier reingestürmt mit den MGs und dann war es das.
Und tatsächlich gibt es auch viele Planeten, auf denen Englisch gesprochen wird. Nicht nur auf unserem Planeten. Kein Witz. Das Warum heißt Englisch? Aber nicht, dass über...
Wenn dann
also da würde ich jetzt noch ein Fass aufmachen, das kann ich heute nicht bringen, Micha, aber okay. Du kannst dir ja mal verschiedene Versionen überlegen, warum es sein kann, dass dieselbe Sprache wie auf unserem Planeten auch auf anderen Planeten existiert. Kann man mal drüber philosophieren, was für Möglichkeiten es da gegeben hat.
Mhm. Ja. Mach mal.
Ja.
Mach mal ein kurzes Alien. Brainstorming.
Und das können wir uns fürs nächste Mal aufheben. Aber jetzt kommen wir mal zu den
was
Fragen.
Was wir uns alles immer fürs nächste Mal aufheben.
Ja, wir müssen ja schon so ein bisschen Cliffhanger machen.
Über die
wir beantworten ja auch viel, so ist es nicht.
Ja, apropos beantworten. Stell doch mal die Fragen jetzt schnell, bevor wir das nicht mehr schaffen.
Moment, oh ja. Moment, ich muss es erst öffnen und dann können wir das machen. Ja. Das ist, also jetzt hast du aber hier echt ein Fass aufgemacht mit...
Mit der Space Station im Saturn. Die haben übrigens den Saturn genommen, weil er sehr auffällig ist und auch ziemlich groß ist. Und das kannst du eigentlich nicht verfehlen, wenn du in unser Sonnensystem reinkommst.
Ich habe gedacht, weil das in dem Ring nie auffällt.
Die Ringe, über die können wir auch nochmal reden. Schaffen wir aber auch nicht heute.
Es sind ja keine Steine da.
Das ist noch was ganz anderes. Gibt es übrigens auch ein Buch dazu, aber das muss ich erst nochmal fertig recherchieren für euch. Dann können wir mal über die Ringe vom Saturn reden.
Oh ja.
Ja.
Wieso verstehen die freundlichen Aliens unsere Sprache?
Nee, das passt ja. Du meinst jetzt die englische, deutsche Sprache.
Also verstehst du? Fragezeichen.
Also es gibt wie immer Alien-Spezies, die halt nicht so fit sind, aber die fit sind, können ja auch mehrere Sprachen. So wie es Menschen gibt, die halt wegen intelligenter sind, auch mehrere Sprachen.
Ja, aber
können.
Haben die auch Stimme, die kommunizieren die auch über Schallwellen wie wir. Weil ich denke ja doch mal, wenn du die doch über ESP anlabern kannst, dann ist doch dieses Konzept... Von einem physischen Träger, richtig. Die schwingende Luft, ist eigentlich als Informationsüberträger total bescheuert, wenn du tatsächlich auf einer höheren Ebene kommunizieren könntest. Also warum dann überhaupt noch Sprache?
Genau, weißt also du hast letztendlich, wir hatten ja mal über die Tall Whites gesprochen und über den einen Typen, der mit denen in Kontakt war und er hat ja gesagt, die haben auf mentale Art und Weise miteinander gesprochen. Und dann gibt's ja auch sogenannte, ich nenne es jetzt mal Downloads. Du hast ganz viele Fragen... Ja, in deinem Kopf und so weiter und so fort. Und das andere Alien-Spezies checkt, dass du diese Fragen hast, mental. Und dann hörst du nicht, wie dieses andere Alien in Wörtern mit dir kommuniziert mental, sondern du weißt innerhalb von einer Sekunde auf einmal alle Antworten zu deinem Problem. Ohne dass geredet wurde, sowohl physisch als auch mental. Also ja, gut, du hast einfach alles kapiert. Das ist wie wenn du...
Das Gefühl hatte ich auch schon zwei, drei Mal.
Doppelklick
machst. Einfach gecheckt habe, wie alles läuft.
Genau, und aber, so kann auch Kommunikation funktionieren.
Aber du denkst ja auch nicht in Worten. Du denkst ja, sagen wir mal, eher konzeptionell, oder?
Genau, mehr so,
du denkst
es
ja
geht
nicht,
beides.
Wenn du Hunger hast, denkst du ja nicht die Worte, oh, ich habe jetzt Hunger, sondern du hast einfach...
Vor allem das Oh noch vorne weg.
Ja, natürlich. Aber du denkst ja nicht mit dir selbst in Sprache.
Das geht aber auch. Machst du das nicht oft?
Was? Nein, nee, wieso? Das ist ja voll der Umstand. Ich denk ja schneller, als ich Worte formulieren kann, oder?
Ich glaube, du kannst beides machen. Also der Typus Mensch kann ja beides machen. Manchmal denkst du dir so und redest vor dich hin, aber nur mental. Und manchmal denkst du es einfach nur, ohne dass irgendein Wort gesprochen wird, so wie du es ja gerade beschreibst.
Ja.
Und genauso funktioniert auch Kommunikation auf unterschiedliche Weise mit den Aliens. Kommt auf die Spezies drauf an.
Weil ein Baby, das noch nicht sprechen kann, kann ja trotzdem denken.
Ja.
Ja. Und das macht es ja nicht in der Babysprache, sondern das ist ja rein konzeptionell.
Genau. Ja. Und das funktioniert auch. Du hast einfach wie ein Klick, unterhältst du dich. Sozusagen gefühlt. Und die zweite Frage?
Wo gibt es die Fotos von Mond und Atlantis?
Die Fotos vom Mond?
Ja. Ich weiß nicht, auf was er da anspielt.
Naja, wir hatten, ich glaube, das letzte Mal ein bisschen hart über den Mond gesprochen, wenn ihr euch noch dran erinnert.
Ja, du hast gemeint, er wäre hohl.
Ich habe gesagt, er ist etwas anderes als das, was wir beigebracht bekommen. Ja.
Ein großes Stück Käse.
Genau, ja.
Wo du drin die Nudeln schmecken kannst.
Ja, also... Fotos kommen eigentlich immer erstmal über die NASA. Und wir haben ja gelernt von unserem letzten Podcast, dass dort Bildmanipulation vorgenommen wird. Da wird auch unter anderem mega viel wegretuschiert. Die eine Hälfte musst du nicht retuschieren, weil die sehen wir ja nie.
Ja.
Und die andere Hälfte, wenn es da was zu sehen gibt, wird da halt retuschiert. Und wenn du ein Foto siehst von der Mondrückseite, weil mal ein Satellit oder ein Astronaut davon Fotos gemacht hat, lief das auch erst durch die NASA und erst an dem Mitarbeiter vorbei, der mit Photoshop und anderen möglichen Programmen.
Aber die Chinesen sind ja auch hinten rum.
Ja, das ist Photoshop, Philipp.
Ja, aber das ist ja eine Firma. Hey, die NASA und die Chinesen, diese zwei Raumfahrtorganisationen
die Chinesen sind ja extra auf
und die Russen
in dem
und alle zusammen
Mondhasen gelandet.
Schau dir mal die Logos von allen verschiedenen.
Ist halt ein Raumschiff drauf und ein paar Planeten.
Nee. Schau dir mal alle Logos an, die haben alle ein Merkmal. Und das sagst du mir in der nächsten Folge.
Okay, ich
probiere mal. Was ist mit der ESA?
Alle. Alle, das läuft ein System. Das ist eine große.
Mit allen S drin für Space.
Ja. Da wird halt noch ein bisschen aufgeteilt. Und du musst dir auch vorstellen, manche Mitarbeiter von der NASA checken überhaupt nicht, was mit abläuft, als andere Mitarbeiter.
Aber Fotomanipulation kannst du ja tatsächlich forensisch nachweisen.
Ja, natürlich.
Wenn du noch ein sehr hoch aufgelöstes
Bild
hast,
die haben sich nicht viel Mühe
gegeben.
Kannst
du ja auch, selbst wenn du das am Schluss wieder in ein Bild reinrechnest, du hast
jetzt wird's zum Beispiel
über Hochpassfilter oder so weiter, du hast ja ein gewisses Rauschen in dem Bild, das eine gleichmäßige gaussche Normalverteilung hat.
Wo wir wieder beim Brummen werden,
vom Bildsensor. Und wenn du da irgendwas rüberstempelst, ne? Also ich kenne selbst aus Photoshop, kannst du das zum gewissen Grad nachweisen. Es fällt dir in der Normalfassung des Bildes nicht auf, aber wenn du zum Beispiel über diverse Frequenzen oder Hochpassfilter jetzt mal, um in der Bildbearbeitung zu bleiben, wenn du die drauflegst, siehst du Bereiche, die da nicht reinpassen. Also eine krasse Manipulation müsste sich eigentlich ja nachweisen lassen. Aber die retuschieren aus den Mondbildern was raus?
Also Hausaufgabenname wäre Donna Hare. Die hat ja auch da mitgemacht, also das mit rausgefunden bei der NASA und so weiter und so fort. Und über die haben wir ja schon mal gesprochen gehabt. Die hat auch bei dem Press Club Event mitgemacht und die retuschieren folgende Sachen da raus. Also die retuschieren
Donna Hare
Städte raus. Also ich meine,
aber du kannst doch selbst als Hobbyastronom doch schon auf den Mond gucken. Also wir haben ein Refraktorteleskop daheim zum Beispiel.
Ihr habt eins.
Aber du kannst nicht auf die Rückseite vom Mond gucken und da ist tendenziell schon mal viel mehr los auf der Rückseite als auf der Vorderseite. Und das ist ja absichtlich so. Dann gibt es aber auch Sachen, die kann ein Hobby
Astronom.
Ein Freund der Präastronautik.
Genau, mit seinem Teleskop nicht sehen, weil es gibt Technologie auf dem Mond, die letztendlich, sage ich mal, das, was in diesem einen Krater da gerade für ein Häuschen drin ist, nicht sichtbar machen. Erst wenn die da ein Knöpfchen drücke, wird erst sichtbar, was da ist.
Die haben die Tarndecke drüber.
Richtig, genau.
Vielleicht ist es auch so Picknickdecke wie dein Black Knight aus Satellit.
Ja, und ansonsten hast du da die Basis, die wir Menschen, also die militärischen Bereich der Menschen da oben schon haben. Dann hast du da zig Zivilisation obendrauf. Und jedes...
Ernsthaft, Paul?
Hä? Ja. Ich meine, so ein...
Aber warum kriegt man davon, also man muss da irgendwie auch mal mit so einem, obwohl du hast
so
mal gesagt,
viele Bilder vom Mond, die müssen ja alle vor allem gleich retuschiert werden.
Aber der Vorderseite, wie gesagt, wenn da was zu sehen gäbe, gibt es diese Verdeckungstechnologie und da ist erstens und zweitens ist da auch wirklich nicht so viel drauf zu sehen. Und was im Mond abgeht, ist vor allem viel interessanter als der Oberfläche. Übrigens nicht nur auf dem Mond, sondern auch, wie gesagt, auf unserem Planeten.
Aber wie hohl ist der Mond denn tatsächlich? Weil ich meine, ganz ehrlich, man kann ja, also das Volumen und die Masse des Mondes passt schon zu den physikalischen Kräften, die er auswirkt. Das heißt, im Endeffekt die Rotationsgeschwindigkeit vom Mond um die Erde, die Kräfte, die er auswirkt, Ebbe, Flut, das passt ja alles zu dem, was man vermutet, dass der Mond ist.
Also pass auf. John Lear. Kennt ihr Learjets? Den Namen Learjets schon mal gehört? So, das ist ein Typ, der hat vor allem in den 50ern rum ungefähr Learjets konzipiert und dem sein Vater hieß, weiß ich es gar nicht, aber auf jeden Fall der
das
Sohn
sind so
John.
Kleine Privatjets,
wo ich gerne mal mitfliegen würde.
Wo die Milliardäre immer rumchecken.
War ganz nah mit dran, auch mitzuarbeiten, die Firma Lear an UFOs und dem Ganzen und so weiter und so fort. Der war dabei zu der Gruppe gehört, die nicht so richtig gut die Klappe halten konnte und deshalb durften sie irgendwann bei der Agenda nicht mehr mitmachen. Trotzdem hat er aber Kumpels gehabt, die ihm das ein oder andere verraten haben. Unter anderem, dass dieser Mond, also dass es da Städte gibt, die 10.000 Stockwerke haben und zwar nach unten gedreht.
10.000 Kommen sie auf der anderen Seite schon wieder raus, schon was?
Ja gut, also so klein ist er jetzt auch wieder nicht. Ja? Dann hast du da Portale, wo du rein und raus gehen kannst. Das heißt, du kannst im militärischen Komplex hier irgendwo, läufst du Portal rein, kommst oben beim Mond wieder raus.
Auf
dann haben
Mond
die auf
die
dem
Hölle
Mond
los.
Bots, die Metall quasi Minen, also so Minen, wo das Metall abgebaut wird und andere Rohstoffe. Also da oben
was
ist.
Was haben wir denn für Rohstoffe auf dem Mond?
Ja, das würde mich auch mal interessieren. Sand?
Ja, wie gesagt, das, was du als Mensch erzählt bekommst vom Mond, hat 1% damit vielleicht zu tun, von dem, was eigentlich wirklich
ist. Das heißt, der Mann im Mond ist tatsächlich gar nicht so weit hergeholt.
Ich habe mich aber tatsächlich mal schlau gemacht, weil wir es.
Der Mond.
Weil du gesagt hast, die Aliens sind vor allem hinter unserem Gold her.
Ja, also okay.
Also Es ist tatsächlich so, dass bei der Entstehung eines Sternensystems, heißt Stern in der Mitte und Planeten außenrum, ist tatsächlich Gold eine relativ seltene Angelegenheit. Weil normalerweise durch einen einfachen Fusionsprozess innerhalb von einem Stern nur Elemente bis zum Eisen gebildet werden. Und erst in einer bestimmten Konstellation, wenn zwei Sterne zusammen fusionieren, werden Elemente gebildet, die im Periodensystem hinter Eisen liegen.
Es kommt also ja auch darauf an, welche Form von Gold. Es ist ja nicht das Gold, das wir aus diesen, Bankräuberfilmen unbedingt kennen, dieses Gold, sondern ja, gut, es gibt ja auch dieses Weißgold.
Ja gut,
das
Gold
die
ist
viel interessantere.
Gold. Das ist ja eine Legierung, Weißgold.
Ja, genau.
Ne? Und dann also das elementare Gold. Aurum im Periodensystem. Ich kenne die Kennzahl jetzt nicht, aber... Eisen ist, glaube ich, 56, oder?
Das Begehrte ist nicht das Gold, das wir so in der Form kennen, sondern das Weißgold, weil das eben Eigenschaften hat, nicht in irgendeiner Form von, es ist viel wert, viel Geld wert, sondern es hat, sage ich mal, ja, wie soll man das sagen?
Chemisch-physikalische
Eigenschaften. Super Eigenschaften, um Atmosphäre auf einem Planeten
besser zu halten. Ja, weil Weißgold ist ja nur eine Legierung aus Gold und diversen anderen Sachen.
Ich müsste auch nochmal nachschauen,
was also genau prinzipiell davon. Brauchst du erstmal Gold, auf jeden Fall.
Ja, also ist auf jeden Fall ein begehrter Rohstoff, der nicht so oft vorkommt. Und da ja Handel betrieben wird, wie wir ja schon jetzt wissen,
im
vor
Saturn.
Allem Saturn drumherum. Wahnsinn. Übrigens, beim Saturn wurde auch der Mond geschaffen, nur für diejenigen, die das wissen wollen.
Ja, beim Mediamarkt ist nichts dann.
0% Finanzierung, 60 ja. Monate.
38 Millionen Jahre ist es allerdings her, als der Mond gemacht wurde. Und dann wurde er gezogen, weil er keinen eigenen Antrieb, bei uns in unser Planetensystem rein. Und das Vehicle, das dieses Ding gezogen hat, ist noch auf dem Mond.
Black Knight Satellite.
Aber
so.
Thema Mond heben wir uns, glaube ich, lieber für einen anderen, weil das ist noch mehrere
ich
Podcasts.
Ich hätte voll
drüber.
Bock, über den Mond zu sprechen. Da habe ich jetzt richtig Bock drauf.
Conny hat jetzt Bock auf Mond.
Ja gut, machen wir mal eine Folge Mond.
Alarm Stufe Mond.
Können wir gerne in der nächsten Folge ein bisschen ausführlicher besprechen.
Aber wie krass ist denn diese Theorie? Und was ist mit dem zweiten Mond, der jetzt entdeckt wurde? Dieser Minimond, der ja irgendwie jetzt darum schwurbelt.
Ey, es gibt in unserem Sonnensystem allein.
Angeblich hat der Mond noch einen Mond.
Mond ja. Im Quadrat.
Wir haben auch mehr Planeten bei uns im Sonnensystem, beziehungsweise unser Sonnensystem ist.
Das waren ja eher weniger. Jetzt ist der Pluto auch noch weg. Oder ist der wieder drin?
Nee, ist der wieder drin? Doch, der ist, glaube ich, wieder. Ist der wieder drin?
Die Diskussion war ja, weil er ein paar Grad abweicht von seiner Umlaufbahn. Alle anderen Planeten, die wir kennen, sind ja wunderbar.
Ich habe gedacht, er ist zu klein.
Nee, es ging um die Abweichung des Grads.
Ich dachte,
Nee, er ist ja, ich glaube, 15 Grad oder irgendwie sowas. Ein bisschen Shepherd dran, als die anderen, die um uns laufen. Aber der Witz ist, es gibt noch viel mehr Planeten bei uns im Sonnensystem, die rein raus kreisen. Die sind aber in einer ganz anderen Umlaufbahn als in diesen anderen. Aber darüber sprechen wir, Conny.
Also wenn ihr da bei uns reinkommt, dann müsste ja zumindest die Masse unserer Sonne auch Auswirkungen haben auf deren Bahn, ne?
Du brauchst noch eine zweite Sonne, richtig?
Ja.
Du brauchst ein duales
Sonnensystem. So groß sein.
Du hast unsere Sonne und du hast noch eine andere Sonne. Und diese zwei Sonnen, beziehungsweise die Umlaufbahn von der zweiten Sonne, die Planetenumlaufbahn ist so groß, dass sie bei uns in unser Sonnensystem mit einschlägt.
Das halte ich physikalisch fragwürdig, aber das können wir ja nochmal klären.
Mein Gott, wir sitzen hier noch 200 Folgen. Also für das mit dem Mond.
Ich glaube, letztendlich werden wir es nur lösen können, wenn wir einerseits Stephen Curry hier noch einladen, auf der anderen Seite Harald Lesch. Oh. Und dann gibt es so einen Kampf der Titanen. Wir müssen
dann
das dann ausfechten.
Dann über den Atompilz zu Hause lassen, weil der wird hier in echt stattfinden.
Das wäre halt absolute Wahnsinn.
Ich finde es super. Obwohl, es tatsächlich bin ich ein großer Harald Lesch-Freund. Der ist dem ganzen Thema nicht negativ aufgestellt, aber kritisch. Ne? Und das ist ja.
Ja, er ist ein absolut geiler Schauspieler, der wunderbar immer schön die Meinungen vertritt, die jetzt gerade in die Presse sollen.
Dozent von meinem Cousin gewesen.
Er kann es dir halt aber auch vorrechnen.
Leute, wir schaffen das nicht mehr mit dem Thema.
Also wie gesagt, ich gucke da gerne auch nochmal rein bis zum nächsten Mal und dann machen wir den, Japan Airlines Flug auf jeden Fall das nächste Mal noch.
Ja, also ich kann euch sagen, um was es geht, aber...
Das machen wir jetzt nächstes Mal, wir sind durch mit der Zeit.
Mal ist es ganz interessant eigentlich, was da so passiert ist über dem Himmel von Alaska. Klingt auch wie, wie eine Serie bei Romance TV, der Himmel von Alaska.
Was ist denn Romance TV?
Das ist ein Kanal, da läuft 24/7 nur Romantik.
Den hast du abonniert?
Der ist im Filmpaket mit drin.
Ah ja, klar.
Der Himmel über Alaska. Donnerstags, 20.15 Uhr.
Das weinende Kamel. Direkt nach dem weinenden Kamel.
Romantik.
Vor der weißen Maasai.
Ja, geht schön meditieren, ne? Nicht vergessen.
Ja.
Und schickt uns wieder unsere Fragen an.
Bei Instagram oder alarmstufebeige@gmail.com. Wir haben auch mittlerweile alarmstufebeige@gmail.com.
Genau. Ihr könnt es auch auf YouTube unten in die Kommentare reinschreiben.
Oder so, genau.
Was man noch erwähnen könnte, wäre, dass die Webseite, das Mutterschiff Alarmstufe Beige, quasi gleich bleibt. Also die Webseite bleibt gleich. Genau. Da habe ich auch schon gefragt worden. Und die Facebook-Seite bleibt auch die gleiche, weil ich habe keinen Bock, so viele Seiten zu betreuen.
Ja. Ihr könnt aber auf der Webseite jetzt, könnt ihr oben bei den Podcast-Folgen auswählen, ob ihr die Alarmstufe-Folgen oder die Alarmstufe-Beige-Folgen angezeigt bekommen wollt.
So sieht's aus. Ja. In diesem Sinne, wir sind raus.
Alles klar.
Ade.
Tschüss.
Nanu, nanu.